Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 145. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hi, hallo.
Volles Programm diese Woche. Wir wissen jetzt, was wir tun, nachdem wir letzte Woche noch nicht wussten, was wir tun. Denn AMD hat uns was um die Ohren gehauen. FSR Redstone ist da, Fabian. So 1.0 oder Puzzlestein 1 in Version 0.9, nämlich Ray Regeneration. Hat sich Wolfgang schon angesehen in Call of Duty. Sprechen wir drüber. Genauso wie wir über Call of Duty Benchmarks sprechen. Und Fabian, es ist ja Raytracing drin, aber sonst würde auch Ray Regeneration keinen Sinn ergeben. Du hast mit der Community dich durch Anno 117 gebencht. Da gucken wir mal ganz unten ans Ende der Diagramme. Da sind spannende Systeme dabei. Dann erfüllen wir einen Zuhörerwunsch, der Zuhörer hatte sich etwas darüber, echauffiert ist zu weit gegriffen, dass wir letzte Woche nicht über FEX gesprochen haben, womit ja Windows-Spiele auf ARM möglich werden. Da gehen wir nochmal drauf ein und dann schließen wir mit der Sonntagsfrage. Ich finde, das klingt nach einem Plan. Lass uns losgehen. Lass uns loslegen. Auf geht's. Fabian, ich glaube, so oft wie heute habe ich mich noch nicht versprochen. Es liegt aber daran, dass wir ja auch so lange, wie schon lange nicht mehr darauf gewartet haben, dass wir endlich loslegen können. Denn ich hatte Handwerker im Haus und die kamen und kamen und kamen und kamen nicht. Und jetzt.
Dann waren sie da und wollten nicht mehr verschwinden. Ne? Ja. Aber ich habe eigentlich schon damit gerechnet, also jeden Moment, dass du das Handtuch schmeißen wirst und sagen wirst, nee, komm, das machen wir jetzt nochmal. Das gefällt mir jetzt nicht.
Nee.
Aber du ziehst es durch.
Ich zieh's jetzt durch. Ich schäme mich dafür. Aber ja, wir ziehen es durch. Und bevor wir mit dem ersten richtigen Thema anfangen, auch noch Breaking News. Fabian, hast du vielleicht schon gesehen, es gibt jetzt den Noctua NHD 15G2 auch in schwarz.
Ach, rasselt der eigentlich immer noch?
Nein. Tut er nicht mehr und wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie das ja mittlerweile und auch in der aktuellen Charge behoben, ohne dass man dann diese Anti-Rattle-Blenden mit 3M-Tape links und rechts an die beiden Türme kleben musste.
Da bekommt man dann also jetzt richtig Qualität für wie viel Euro?
159,90 €.
Ah ja.
Ja, aber
Schnapper.
Schick sieht's ja aus und du bist doch nicht so ein Noctua-Braun-Fan. Also für dich müsste es doch wirklich jetzt oder nie?
Also prinzipiell, wenn ich mir einen neuen Rechner bauen würde, dann würde das ja so ein Smartform-Faktor irgendwas werden und dann würde da definitiv ein schwarzer Noctua-Kühler reinkommen. Da bin ich mir 100%ig sicher. Mhm. Aktuell habe ich aber ja so ein Showcase-Gehäuse. Mhm. Und da will man ja alles andere als einen fetten schwarzen Block vor CPU und über GPU haben.
Du hast also eine I/O drin.
Ja,
ja, ich kann mich nicht mehr. Wir haben ja letztes Jahr haben wir doch alle unsere Rechner breitgetreten zur Jahreswechsel. Genau. Ich konnte mich leider nicht mehr an deine CPU-Kühlung erinnern. Fabian.
Das ist halt auch die Frage, ob wir das dieses Jahr nochmal machen, denn das kam ja super an. Das hat super viele Leute auch interessiert. Aber ich weiß gar nicht, ob sich bei uns so viel getan hat dieses Jahr.
Ich hatte schon den 9800X3D. Aber ich glaube, ich hatte den da noch nicht eingebaut, oder wie war das?
Offiziell in der Außenkommunikation war er eingebaut.
Das kann sein, dass es sich da alles noch in der Schwebe befand. Jetzt verrätst du ja wieder Dinge. Inzwischen ist er auf jeden Fall im Einsatz. Ich habe aber immer noch die 4070 Ti Super. Ja, also allein um das herauszufinden und sich selber da nochmal den Spiegel vorzuhalten, sollten wir das, glaube ich, dieses Jahr wieder machen. Lass uns mal anfangen. Erstes Thema. FSR Redstone in Anführungsstrichen von AMD zur Computex. Angekündigt für zweites Halbjahr. Ein Update für FSR. Haben Sie mal gesagt
FSR? Eigentlich die gesamte FSR-Suite, ne?
Ja, und immer nur angekündigt für RX 9000. Kommt jetzt oder wird final vorgestellt, also man weiß es nicht so richtig. Seit gestern wissen wir, am 10. Dezember ist da Premiere von, hat AMD gesagt, gestern auf X. Also am 10. Dezember wird es was geben, also eine Premiere zu FSR Redstone und darunter ist noch Radeon RX 9000 Serie. Deutet also weiter nichts darauf hin, dass irgendwas für irgendwas Älteres nochmal kommt. Lassen wir uns überraschen. Und vor dieser Premiere am 10. Dezember gab es ja letzten Freitag schon die Premiere, also eine Premiere zu FSR Redstone, nämlich Kurzfristig verfügbar war FSR Ray Regeneration als erstes FSR Redstone Feature in Call of Duty Black Ops 7 und Wolfgang hat sich's gleich angesehen und war positiv angetan und leicht enttäuscht. Trifft es das so ganz also, gut?
Ja, ich würde jetzt einen Schritt zurückgehen und nochmal kurz darüber sprechen, was das eigentlich ist und was das macht, weil Ray Regeneration, der eine oder andere wird es vielleicht schon denken, das ist im Endeffekt AMDs Ray Reconstruction, das Nvidia mit DLSS 3 eingeführt hat.
In Cyberpunk vor 2,5 oder 2,25 Jahr, glaube ich. Nee, vor 2 Jahren.
Es wird garantiert Cyberpunk gewesen sein, ja. Ja, es sollte jetzt stimmen, das müsste jetzt eigentlich. Das
war Gamescom vor 2 Jahren vorgestellt und dann kam es, ich glaube, vor ziemlich genau 2 Jahren, Ende Oktober, Anfang November oder so auf den Markt, ja.
Was das Ganze im Endeffekt macht, ist, wenn man Raytracing nutzt, dann werden diese Raytracing-Strahlen ja nicht für jedes Pixel geschickt. Würde man das machen für jedes einzelne Pixel in UHD, wäre das zwar perfekt und könnte alles nur darüber machen und die Bildqualität wäre maximiert. Das würde aber auch eine 5090 komplett in die Knie zwingen und zwar schon in einem, ja, also in jedem Spiel.
Und das ist
noch härter als Pass-Tracing im Endeffekt.
Genau, also es wird ja auch in Pass-Tracing nicht so gemacht.
Nee, in Pass-Tracing maximiert, also man hat halt mehr Strahlen eventuell und man kann diese Strahlen auch häufiger bouncen lassen, was wichtig ist. Und die können sich dann vielleicht auch mehr aufsplitten. Also man verwirft nicht alle Strahlen. Wenn man halt sagt, hier wird nur 60% reflektiert, dann nimmt man nicht nur den 60% Strahl in die eine Richtung, sondern auch den 40% Strahl, der vielleicht durchgeht durch das reflektierende Glas und nimmt den auch noch mit. Also man verfolgt da mehr Strahlen. Aber man macht das nicht für jeden Pixel. Nicht für jeden Pixel in jedem Frame, das wäre viel zu viel. Man macht das nur vereinzelt für Pixel. Teilweise macht man das intelligent, bei bestimmten Pixeln mehr als bei anderen. Aber in jedem Fall gibt es Lücken. Also man rendert mehr Pixel, als man tatsächlich Informationen hat, die geraytraced sind. Diese Informationen dazwischen, die müssen also, wenn man so möchte, interpoliert werden, beziehungsweise das Bild muss geklettet werden, damit das am Ende gut aussieht. Und dafür gibt es einen Denoising-Algorithmus.
Genau, weil sonst wird halt rauschen sonst, weil nur einige Punkte halt mit Raytracing berechnet wurde und damit es nicht rauscht, wird es entrauscht, indem man die Lücken halt auffüllt, beziehungsweise aus den einzelnen Punkten halt eine Gesamtfläche herleitet.
Genau, und diese Art Denoising-Algorithmus, die mussten Engine-Entwickler oder Spieleentwickler halt eben, oder müssen sie vielleicht auch immer noch selber implementieren, aber Nvidia hat halt eben angefangen vor 2 Jahren dann, das denen abzunehmen und zu sagen, hey, wir haben hier einen Denoiser, der ist hart eingebettet in die Raytracing-Pipeline auf der Grafikkarte, der ist KI-beschleunigt, also Machine Learning-beschleunigt, der ist Teil des DLSS-Feature-Sets, nutzt den bitte. Und die Tests haben dann ja auch relativ schnell ergeben, wenn man das gut einbaut, wenn man das gut nutzt, dann kommt da sowohl Leistung als auch eine höhere Bildqualität bei rum. Ist also eine gute Sache. AMD hat das bis jetzt gefehlt. Mit Redstone soll es dann kommen und wie du hast es schon angekündigt, die Premiere feiert es dann ja jetzt schon. Und es macht auch ungefähr das, was man erwartet. Es macht genau das, was Ray Reconstruction auch macht. Nur macht es das noch nicht so gut, was die Qualität angeht. Was die Performance-Kosten angeht, es verbraucht jetzt in dem Fall hier, bringt es keine Leistung, es lädt keine frei, sondern kostet ein bisschen was, 3%, wohingegen Ray Reconstruction 2% kostet. Okay, schwamm drüber, egal. Performance ist also vergleichbar, aber die optische Qualität, ich meine, Wolfgang hat hier auch wieder 5 verschiedene Szenen eingebettet als Vergleichsvideo, die man sich mit jeweils 200 Megabyte laden kann, um sich das wirklich in quasi nativer Qualität anzuschauen. Da kann man dann auch pausieren und deepdiven. Ich würde sagen, sie sind auf einem guten Weg oder sieht auch passabel aus, aber wenn man das halt gegen Ray Reconstruction direkt vergleicht, im Bild daneben, dann merkt man schon, dass sie noch nicht ganz da sind, wo Nvidia ja jetzt ist, aber die hatten ja auch schon 2 Jahre mehr Zeit, das zu optimieren.
Und interessanterweise meldet sich ja auch die Ray Regeneration DLL als Version 0.9. Also die finale Freigabe hat die Version zumindest jetzt noch nicht erhalten, aber Premiere feiert der FSR Redstone auch erst am 10. Dezember, wobei das am letzten Freitag ja auch schon eine Premiere gewesen ist. Also Marketing wieder einerseits natürlich irgendwie ganz cool, es kommt eine Neuerung, die es lange nicht gegeben hat bei AMD jetzt dann endlich auch und dann gibt es die plötzlich auch schon in so einem, na doch, Riesentitel, auch wenn wir das vielleicht persönlich nicht wahrhaben wollen. Und ob das da Sinn ergibt, darüber reden wir gleich auch nochmal.
Ja, aber es ist auch wieder so ein typischer AMD-Release.
Ne? Freitags, also. Ne? Freitags mit einem neuen Spiel und
ohne Kommunikation.
Genau, Wolfgang hat ja auch geschrieben, er wollte sich dann darüber noch weitere Infos holen. Es war irgendwie, na, lag zwar auf der Hand, dass es erst mit dem neuen 2511.1-Treiber funktioniert, aber es gab halt überhaupt keine Hinweise, auf was man zu achten hat. Und normalerweise kommt ja dann so ein Hersteller auch und sagt, ja, pass auf, das kannst du dir ja angucken. Und ja, was AMD zur Verfügung gestellt hat, da hatten wir uns schon parallel auch beim Publisher drum gekümmert, aber immerhin hatten sie Keys in der Hinterhand. Also es hatte sich schon einer darum gekümmert, dass man sich das dann ansehen kann. Aber es gab ansonsten zum Feature als solches, gab es nichts, gar nichts. Und ja, Wolfgang hat dann den gesamten Freitag damit verbracht. Also auch da mal wieder, ne, der ist jetzt da nicht erst so um 14.30 Uhr aufgestanden und der Artikel kam um 16 Uhr online, sondern der hat sich den Krempel, den ganzen letzten Freitag von morgens bis der Artikel dann online ging, angesehen im Vergleich zu dem Spiel intern Dinosaur und zu Ray Reconstruction von Nvidia. Und ohne, dass ihm da jemand, es ist jetzt nicht so, dass er das nicht kann, ohne dass ihm jemand hilft, ne? Aber du weißt, was ich meine. Normalerweise müsste der Hersteller ja sagen, so, ja, hier, und das ist das Feature und das kann es und achte bitte darauf. Und normalerweise sagen sie dann auch noch, wo du unbedingt hingucken sollst, ohne dir vielleicht zu sagen, aber da guckst du mal lieber nicht hin. Und ja, so. Ist jetzt da, ist schön. Hat jetzt aber.
Die Stabilität ist noch das größte Problem, ne? Also es ist eigentlich ja, wie wir es von FSR kennen. Ach, ist ein anderes Thema an sich, die Stabilität beim Upsampling, beim Temporalen, ein Stück weit, aber das, was FSR da lange mit zu kämpfen hatte, dass die Bildqualität, Stabilität nicht so gut ist, also ein Frame dann häufig anders aussieht als der nächste, obwohl die Frames für sich gut passen, das Problem hat man jetzt hier auch nochmal, aber das sollten sie gelöst kriegen mit ein paar Iterationen, würde ich hoffen.
Was jetzt nur ein bisschen schade ist, finde ich, dass die Premiere dieses einen von vier angekündigten Features, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, von FSR Redstone eben nicht eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Ja, und jetzt alle total gehypt sind, um abzuwarten, dass dann noch am 10. Dezember kommt, sondern ja, es ist schon ein bisschen untergegangen, weil der Titel nicht der richtige ist und es war Freitag und Wolfgangs Bericht ging ja dann auch übers Wochenende und über den Anfang dieser Woche durchaus international machte der seine Runde. Ist ja einerseits schön, auf der anderen Seite war der Grund eben auch, weil kein anderer sich das angesehen hat.
Ja, fast kein anderer, aber ich frage mich halt immer, haben sie es verpeilt? Also hat AMD es einfach wieder verpeilt, das zu kommunizieren oder wollten sie es nicht kommunizieren, weil sie das noch nicht...
Oder haben sie es nicht nötig?
Oder haben sie es einfach gar nicht nötig? Ja. Das kann natürlich auch.
Also,
gut.
Es tut sich
die was. Andere Geschichte...
Ja, bitte?
Die andere Geschichte ist jetzt natürlich hier in Call of Duty, ist das Feature wahrscheinlich so nutzlos wie, also mir würde jetzt kein anderes Spiel einfallen, wo es weniger nutzlos wäre als in diesem Spiel.
Aha. Weil?
Warum ist das so?
Ja, ich gehe noch, jetzt muss ich noch mal einen Schritt ganz kurz zurückgehen, weil ich wollte ja noch gerade sagen, was uns denn bei FSR Redstone noch erwartet, als mutmaßliches FSR 4.1 für RDNA 4 Grafikkarten alias Radeon X 9000. Also einmal FSR Regeneration, was es jetzt gibt in einem Spiel, dann ein nochmals optimiertes Super Resolution, also Upscaling. Vielleicht können sie ja wirklich noch die Lücke schließen, die es hier und da immer noch minimal zu DLSS 4 gibt. Dann das Neural Radiance Caching, das insbesondere für, war das Raytracing Feature, glaube ich, von Vorteil ist. Und AI Frame Generation. Ausgeführt haben sie auch das noch nicht. Die Vermutung liegt natürlich nahe. Es gibt nicht nur ein Zusatzframe, sondern bis zu drei. Das ist das, was AMD zur Gamescom ja, mehr oder weniger handfest in den Raum gestellt hat. Ja, vielleicht kommt ja noch irgendwas anderes on top. Lassen wir uns überraschen. So, und jetzt wolltest du wissen, ob ich glaube, dass Ray Regeneration mit Call of Duty Black Ops 7 das falsche Spiel getroffen hat. Ja, ich meine, es liegt auf der Hand, denn erstens ist der Singleplayer ziemlich underwhelming und zweitens ist da ja gar kein Raytracing drin, genau. Sondern es steckt also ja nur Multiplayer. Warum auch immer.
Das, was auch schon eine Überraschung ist, denn ich glaube, zur Ankündigung des Spiels war davon ja gar keine Rede.
Genau, und auch bis zuletzt, ich glaube, es war in keiner gab es eine Public Beta? Wie war das? Also es gab ja Möglichkeiten, vorab dran teilzunehmen und da war das Feature auch alles noch nicht drin. Deswegen, als dann wir am Donnerstag letzte Woche aufgegriffen haben, dass AMD gesagt hat, dass FSR Redstone Regeneration in COD kommt, war ja auch so der Tenor in der Community, so, hä, kann ja gar nicht sein, es hätte gar kein Raytracing. und da hatten wir das Spiel aber schon und wussten, AMD hat sich da nun wirklich nicht vertan, sondern ja, im Multiplayer ist halt Raytracing drin, aber eben auch nur im Multiplayer.
Ich stelle sich die Frage, okay, warum das? Warum nur im Multiplayer? Also warum? So, das ist das Erste.
Weil alle den Multiplayer
spielen. Das Zweite ist, ja, aber warum, also ja, wie kriegt man das überhaupt hin, dass es in dem einen Modus drin ist und im anderen nicht? Also warum, was ist das für eine Halbgar? Egal. Schauen wir uns an, wie läuft das Ganze denn? Das Spiel selber, wenn man Raytracing erstmal ausschaltet, Wolfgang hat wieder ausführlich Benchmarks gemacht.
Also zweites Thema, ja, Call of Duty Benchmarks. So,
ja, bitte. Bevor wir jetzt zu Raytracing kommen, ne, erst einmal ohne. Was hat er sich angeschaut? Wahrscheinlich hat er sich die maximalen Einstellungen angeschaut. Ne? Also, was haben wir denn hier? Und Upsampling entsprechend dann auf 67%, also DLSS4-Quality, FSR4-Quality, die schlechteren Upsampling-Algorithmen auf 100%, damit sie native sind, damit die Bildqualität eher vergleichbar ist, was aber in dem Spiel tatsächlich gar nicht so relevant ist, weil Upsampling nicht wirklich mehr Leistung bringt. Also ich weiß nicht, was Activision da gemacht hat. Gut, das ist der Publisher. Ich weiß gar nicht, welcher der
95
drei Call of Duty Entwickler da jetzt federführend verantwortlich ist und zur Rechenschaft gezogen werden muss. Aber Upsampling bringt nicht wirklich mehr FPS. Man sollte es entsprechend trotzdem nutzen in Quality-Modus, weil die Bildqualität besser ist.
Einen guten Algorithmus.
Bei den guten Algorithmen, ja, also die beiden Vierer oder der DLSS3, aber das ist, spielt ja keine Rolle. Aber man kann sich davon nicht mehr FPS erhoffen. So, ist das schlimm? Nicht unbedingt. Wir erreichen schon mit einer Radeon RX 7600, das ist jetzt die kleinste Grafikkarte, die Wolfgang hier überhaupt im Testparcours hat, die nicht von Intel stammt, 60 FPS. Also alles, was von der Nvidia und AMD getestet wurde, erreicht in WQHD mit diesen wirklich hohen Einstellungen über 60 FPS. Mit einer 5090 landet man über 200 FPS, ist also kein Thema. Und in UHD, naja, selbst da, ab einer RTX 4070, sagen wir mal ab der RX 9060 XT, 16 GB sind es 60 FPS. Mhm. Also der fehlen theoretisch 0,3 FPS, aber schwamm drüber. Mhm. Also das Spiel läuft an sich erstmal ziemlich gut. Mhm.
Er hat ja aber jetzt optisch auch keinen gigantischen Sprung gemacht.
Nö.
Gut, der Vorgänger ist ja auch nur ein Jahr alt. Aber hat eben das als einziges großes neues Feature im Multiplayer Raytracing. So, zurück zu der Performance von Raytracing. Ja, was passiert nämlich
wenn
da?
Wenn wir Raytracing jetzt einschalten, ich war gerade in UHD, habe gesagt, ne, hier die 4070, die schafft 60 FPS. Wenn wir Raytracing einschalten, werden daraus knapp 20.
Ja. Also minus 66%.
Also wir verlieren 2/3 der Leistung. Ne? Und jetzt kann man sagen, ja, das liegt dann ja vielleicht daran, dass die 4070 da einfach überfordert ist. Nun schauen wir auf die 5090. In UHD hat die eigentlich 146, also gemessen von Wolfgang. Schalten wir Raytracing an, 56.
Ist nicht ganz minus 66. Naja, doch. Naja, ja, ungefähr.
Es ist auf jeden Fall, das zieht sich durch. Also wir können auch noch eine Radeon mal rauspicken, die 9070 XT, die kommt eigentlich auf 109 FPS. Aktivieren wir jetzt Raytracing, es werden daraus 33 FPS. Mhm. Also auch da ungefähr 1/3 der Leistung, was übrig bleibt.
Ja, man muss allerdings erwähnen, dass es sehr schön aussieht. Also Wolfgang ist grundsätzlich extrem gebeistert, also heute ist wirklich, also dieser Handwerker, die extrem begeistert gewesen, grundsätzlich wie Raytracing im Multiplayer von Call of Duty Black Ops 7 umgesetzt wurde, weil es auch so viele schöne diffuse Reflexionen gibt. Also es geht ja grundsätzlich auch nur um Reflexionen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es geht
also nur um Reflexionen. Ja, und die werden aber überall eingesetzt. Also nicht nur auf Pfützen oder Spiegeln, die überall in der Landschaft aufgestellt wurden, sondern auch auf metallenen Oberflächen, dann eben aber so diffus. Und er sagt, es sieht richtig toll aus, aber es kostet halt Performance ohne Ende. Und das ist doch genau das, was man in einem Multiplayer von einem Online-Shooter nicht haben will.
Also zum einen wundert es mich gerade, dass Wolfgang das so schön findet, weil normalerweise ist Wolfgang der Erste, der sich beschwert, wenn Raytracing-Reflexionen überall eingesetzt werden.
Ja, aber sie sind so diffus, sie sind nicht so in your face, alles ist chrompoliert.
Aber also bei der Beurteilung bin ich da auch bei ihm. Also dafür, dass das wirklich nur die Reflexionen sind und nicht noch irgendwie Global Elimination, Pass Tracing, was auch immer, man aber im Endeffekt einen Performance-Hit hat, der eigentlich bei Pass Tracing zu erwarten wäre, das ist schon mal absurd. Und wenn man dann halt eben darauf achtet, dass es ein Multiplayer-Shooter ist und man wirklich viele FPS haben will, also da geht ja niemand hin und macht sich aus seinen 60 FPS 20, damit er schönere Reflexionen hat. Das ist halt absolut weltfremd.
Ja, so. Und da kommen Erinnerungen wieder hoch, Fabian.
Ja, vor allem bei dir kamen sie eben wieder hoch,
Ja, ich bin
deswegen
ja
habe ich
auch
mal
älter
nachgeschaut.
als du.
Das erinnert doch an die Anfangszeiten von
Ja.
Raytracing. Da hatten wir doch einen großen Multiplayer-Shooter, der auch Raytracing hatte. Das war Battlefield 5.
Es war das erste Spiel, was Ende 2020 nach der Vorstellung von Turing, aka RTX 2000, also die erste RTX-Generation mit Raytracing-Kern, dann auch mit einem Update Raytracing oder direkt vorab Start? Nee, direkt ab Start. Es hat dann noch ein bisschen gedauert nach der Ankündigung von RTX
Klingel.
2000, aber das war der erste Titel, der Raytracing bot als Online-Multiplayer-Shooter. Ja, und damals hieß es ja auch schon, oh Mann, warum denn da? Ja, weil es halt geht. Aber ja, du hast noch mal geguckt, wie es damals lief.
Ja, und zwar habe ich direkt erstmal gefunden, einen Artikel von Wolfgang vom Dezember, wo es dann heißt, ja, es gab ein großes Update, Raytracing wurde jetzt massiv beschleunigt.
Battlefield 5.
Lässt ja schon mal darauf vermuten, dass es vorher wohl nicht so schnell lief. Aber das ist tatsächlich, sind da Vergleichswerte drin im Benchmark. Jetzt zum Beispiel, dann gehen wir auf WQHD, den UHD hat er hier gar nicht getestet, siehst du mal. Bei der 2080 Ti nutzt man kein Raytracing, hatte man da mit den Settings, die er gefahren hat, 125, 126, 24 FPS, so in dem Bereich. Schaltet man dann Raytracing an, mit der Release-Version ging man runter, auf 48 FPS.
Ja, auch ein Drittel. Etwas. Ja, doch, auch ein Drittel, ne?
Ungefähr, nicht mal ganz so schlecht, aber also wir haben ungefähr jetzt in Call of Duty Black Ops 7 den Raytracing-Performance-Hit, den wir damals vor, wann war das?
Fünf Jahren.
2018, ne?
Nee. Ach
Ja,
doch, ich habe mich ja
vor
vertan. Ja,
müssen
natürlich. 3000er war ja 2020. Ich habe Mist erzählt.
Es müssten jetzt
Sieben
7 Jahre her
Jahre,
sein,
ja.
ne? Verrückt. Also Black Ops 7, ne? Leistungen wie von vor 7 Jahren. Damals gab es bei Battlefield 5 ein Update, dass der Performance-Hit hoch ist auf nur noch 50% oder 45% der Leistung, die flöten geht, statt 60, 55. Vielleicht kommt es bei Black Ops 7 auch. Ich glaube trotzdem nicht, dass es dann das sinnvollste Feature in diesem Spiel ist.
Ja, also es wird da kaum jemand nutzen, bis niemand auf der anderen Seite genau wie sind. Es ist genauso sinnlos, wie es damals in Battlefield 5 gewesen ist. Und heute wie damals brauchte der jeweilige Grafikkartenhersteller einfach einen Entwickler, mit dem er zusammenarbeiten kann oder den er dazu überreden kann, sich da auch noch drauf zu schmeißen und Zeit da rein zu investieren. Vielleicht dann aber auch wirklich immer nur nach Feierabend. Oder dann wirklich nur noch mit dem halben Hirnschmalz, dass es am Ende irgendwie Gülle läuft. Auf der anderen Seite hat man es halt gemacht, gezeigt, den ersten Stein ins Wasser geworfen und weiter geht's. Ja.
Das ist aber dann auch nochmal so eine Tradition, die natürlich bei Call of Duty weiterlebt. Radio- und Grafikkarten performen durch die Bank besser als
Ja, also
GeForce-Grafikkarten.
wenn
Das
nicht
gehört bei der Serie
bei
dazu.
dem Titel, wann sonst soll man Ray Regeneration erstmals testen und ach ja, verdammt, dafür brauchen wir auch noch Raytracing. Da müssen wir das halt auch noch einbauen. Ja.
Ungefähr so könnte es gelaufen sein. Das würde mich nicht wundern.
So, und sonst bist du ja grundsätzlich kein COD-Fan. Und da sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Also, das ist.
Ich besitze ein Call of Duty.
Ja.
Das habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen für die Xbox One. Ich glaube, das war Ghosts. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Also, ich besaß damals die ersten Call of Duties und habe die einzig und allein im Singleplayer gespielt. Und das fand ich halt großartig. Aber als sich das dann so verschoben hat, ja, dann war.
Weil ich hab gerade ein Déjà-vu,
Ja.
denn als wir letztes Jahr über das neue Call of
Habe
Duty
ich
im
dir das auch
Podcast
erzählt?
gesprochen haben, da hatten wir auch darüber gesprochen, ob es von uns jetzt, also von unseren Zuhörern eventuell Leute gibt, die das interessant finden. Da hatte ich eine Umfrage in die Podcast-Notiz gepackt. von wegen, bist du begeisterter Call of Duty-Spieler? Und ich glaube, es hat eine ganze Weile gedauert, bis da die erste Person ja angeklickt hatte.
Okay, aber wir haben ja heute auch nicht des Call of Duty wegens über Call of Duty gesprochen,
Ja,
sondern
das.
einzig und allein wegen AMD und FSR Redstone und weil das Raytracing so schön aussieht im Multiplayer. Ja, dann lass uns doch lieber mal ein Spiel sprechen, was alle Zuhörer interessiert, aber noch nicht alle gekauft haben, weil es dann doch auch kostspielig ist und es nicht im Game Pass ist. Richtig?
Anno
Richtig. Nämlich Anno,
117.
ja. Und da hatten wir letzte Woche angekündigt, da gibt es einen Community-Test, Benchmark. Du hast ihn federführend durchgeführt und bist auch der Leidtragende, der die ganzen Ergebnisse übernimmt. Wie läuft's denn? Wie ist es gelaufen? Wie kam es an?
Gut, also ich hätte tatsächlich, wenn man bedenkt, wie sehr Anno doch nach wie vor ein typisch deutsches Spiel ist und eigentlich gerade bei uns im Forum, also so wie ich mir unseren typischen Forum-Nutzer vorstelle, ist es sein Lieblingsspiel in etwa. Ich hätte mit noch mehr Resonanz gerechnet, aber wir haben auch schon wieder über 150 Ergebnisse, die eingebettet sind. Insofern lief es doch eigentlich super. Ich meine, wir haben natürlich sehr viele Systeme mit einer 5090 und einem 9800 X3D. Wir sind ja auch auf Computerbase, wie soll es anders sein? Sehr viele Systeme auch, da habe ich mich auch überrascht, mit einer 9070 XT. Oder 9070, ja, was heißt überrascht, aber es ist halt wirklich im Endeffekt genauso viele GeForce, High-End GeForce, wie wir haben wir auch 9070, 9070 XT mit drin. Und das geht dann runter bis zu ja, ARC-Grafikkarten aus der Redaktion von Volker kommt ja jetzt gerade noch. Strix Halo ist mit drin. Wir haben Notebooks mit drin mit GPUs.
Ja, und das
Also
in
ein.
vier, ich muss gerade selber nochmal gucken, genau, also wir hatten die drei Benchmark-Auflösungen Settings, die, nee, Settings nicht, da hat er schon angepasst, ne, damit es einfacher oder weniger fehleranfällig ist und vielleicht auch noch praxisrelevanter für die Teilnehmer. Und dann hattest du aber noch Full HD aufgenommen, was Wolfgang selber ja gar nicht mehr gebenchmarkt hat. Also vier Auflösungen sind vertreten. Und wer hat hier den Vogel abgeschossen mit der langsamsten? Ich glaube, man das über alle Auflösungen sagen. So ein
Naja, also
bisschen, sind ja auch nicht immer alle Systeme in allen vertreten.
es wird die RX 6760M sein
Ja.
aus dem Acer Aspire 15.
Aus dem
Also die Jagd
Hawkpoint.
nach dem niedrigsten Platz ist ja teilweise interessanter als die nach dem, weil da beim obersten weiß man eh, was stehen würde. Weißt du?
Ja, die.
Naja. Nee, du hast schon angesprochen, wir haben nicht genau die Einstellungen aus dem Benchmark-Test von Wolfgang genommen. Zum einen, weil es ja ohnehin nicht super vergleichbar wäre, weil wir hier auf den integrierten Benchmark zurückgreifen und
Richtig,
nicht auf
den hat
Wolfgangs
er hat den noch
Testszene.
mitgetestet, damit wir so ein paar Ergebnisse als
Ja.
Eckpfeiler haben zur Orientierung. Aber ja, stimmt. Wir haben ja zum Glück, was heißt zum Glück ist, der Spiel hat ja einen integrierten Benchmark, der nicht völlig realitätsfern ist und den haben wir für den Community-Test genutzt.
Ja. Und zum anderen haben wir, da habe ich auch noch mit Wolfgang nochmal drüber gesprochen, wir haben es dann sein gelassen. Wir haben nicht die verschiedenen Upsampling-Versionen unterschieden. Das heißt, FSR Quality gilt für FSR 3 wie auch
Ja.
FSR 4 gleichermaßen, auch wenn das natürlich eigentlich Blödsinn ist in einem Diagramm zusammen, weil das so unterschiedliche Ergebnisse liefert, aber die Unterscheidung da, das war mal zu fehleranfällig, als dass wir das ja dann einzeln handhaben pro Generation.
Und es geht in dem Fall ja auch nicht um die Kaufentscheidung zwischen verschiedenen Grafikkarten, sondern soll ja zeigen, wie das Spiel auf vorhandenen Grafikkarten bei euch läuft. Und ja, das macht dann eben schon in der Antwort auf die Frage, welches Upsampling man nutzen soll, einen Unterschied. Die RX 7000-Inhaber können halt, ohne dass sie jetzt wieder anfangen rumzubasteln, eben nur FSR3 Quality nutzen. Und dann tun sie das in dem Fall auch.
Ja.
Während man in einem Grafikkarten-Benchmark von Wolfgang oder wenn es auch darum geht, welche Grafikkarte sollte ich mir jetzt, wenn ich überlege, für dieses Spiel kaufen, dann sind wir mittlerweile der Ansicht, dass man dann schon darauf hinweisen sollte und im Zweifel dann eben auch Unterschiede machen sollte, welches Upsampling welche Grafikkarte nutzt oder nicht nutzen darf, um zu zeigen, dass eine RX 7000 mit FSR3 Quality zwar die gleichen FPS hinkriegt wie eine RX 9000 mit FSR4 Quality, aber es halt einfach nichts miteinander zu tun hat und man sollte sich doch dann eher die andere kaufen, die FSR4 kann, als die mit FSR3, weil ja, effektiv habe ich halt mehr FPS pro Bildqualität. Genau,
Ja.
da haben wir hier.
Das Thema darf natürlich auch in keinem Podcast fehlen.
Ja, ein bisschen Kontroverse muss doch immer sein. Nee, ich bin aber letztendlich auch doch eher positiv überrascht gewesen. Wir haben jetzt auch die letzten Monate nicht so häufig Community-Tests gemacht, weil es ist ja auch immer die Frage, welche Spiele nimmt man? Es soll ja möglichst einfach sein, damit insbesondere eben auch die Fehleranfälligkeit nicht so hoch ist. Denn für denjenigen, und dem Fall bist du das ja gewesen, der im Backend dann die vom CMS nach Eingabe über das standardisierte Formular von euch im Forum gemeldeten Ergebnisse oder übernommenen Ergebnisse dann übernimmt, die Diagramme, da findet ja immer noch mal eine Überprüfung statt, eine manuelle, ist es schon Heidenaufwand. Und gerade dann, wenn auch noch die Fehleranfälligkeit, oder je höher die Fehleranfälligkeit, desto mehr Fehler passieren halt. Und das ist doch dann das Salz, das Sand im Getriebe eines solchen Community-Benchmarks. Das macht halt ultra viel Arbeit dann, da nicht die falschen Ergebnisse zu übernehmen oder Ergebnisse, die sich dann als falsch herausstellen, weil Settings falsch gewesen sind, dann am Ende wieder
rauszuholen. Ja, also das ist auch unmöglich, quasi on the fly, während man das alles einträgt, zu überprüfen. Ja. Also dann, ich schaue dann halt alle paar Stunden, dann sind da 20 neue Ergebnisse. Ich kann da nicht hingehen und für jeden einzelnen Eintrag.
Das habe ich auch nie gemacht und mache ich auch nicht, wenn ich das mache. Das geht
dann
halt einfach.
Dann mache ich den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Ich schaue halt, okay, passt das. Ungefähr von dem Ergebnis. Also wenn ich zum Beispiel sehe, da hat jemand das Komma bei den FPS vergessen, wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Aber ob die 9070 XT jetzt tatsächlich 90 FPS haben darf oder sie nur im Bereich 80 bis, wo ist sie denn hier, 80 bis 70 rangieren darf, das kann ich, sieht man dann später in den Diagrammen. Da gibt es dann auch teilweise Hinweise von Lesern von wegen, das kann ja nicht sein. Und das ist also der viel größere Fummel, die viel größere Fummelei, als Diagramme da reinzukriegen.
Jetzt alle zuhören.
Das ist ja, sie wieder rauszukriegen.
Ach so. Ich dachte, du warst. Ja, weil wir hatten uns im Vorfeld schon kurz darüber unterhalten, wie es da diesmal läuft, was so die Formatierung der eingereichten Ergebnisse anbelangt. Jetzt hier alle mal zuhören. Wir geben ja immer eine Formatierung vor. Und die Diagramme sind ja umso übersichtlicher und leserlicher, je einheitlicher die Elemente, die einzelnen Systeme dort aufgeführt sind. Und wir sorgen am Ende dafür, dass sie einheitlich sind. Aber eigentlich ist euch ja schon vorgegeben, was ihr da einzutragen habt, damit es einheitlich ist, ohne dass wir noch was in der Formatierung oder der Benennung ändern. Und da hattest du immerhin die frohe Botschaft, dass so 60% das gemacht haben, wie wir uns das wünschen.
Ich würde sagen, 50-60% kriegt es hin, dass ich nichts mehr dran ändern muss an der Formatierung. Das passt. Also die Ergebnisse hoffentlich mehr als 60%, die stimmen, aber wie man diesen System String da benennt, genau. Aber das ist auch, kann man jetzt natürlich sagen, ja, die Leser sind schuld, aber ich würde halt auch ehrlich gesagt sagen, wir müssen uns vielleicht mal irgendwann in Zukunft auch was anderes ausdenken.
Wir haben hier
als dieses, dass man einfach ein Freifeld hat, wo man eingeben kann, was man will, denn dass da natürlich keine absolut korrekten, verlässlichen Formatierungen bei rumkommen. Mhm. In 100% der Fälle ist ja auch, liegt ja auf der Hand.
Ich weiß nicht, ob wir da in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen haben. Wir haben hier durchaus schon Zeit wiederholt investiert, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir das besser gestalten können und Richtung Dropdowns und so weiter und so fort, macht es natürlich alles sofort wieder inflexibler. Aber ja, da soll es hingehen. IT-Zeit ist kostbare Zeit. Steffen hatte jetzt die letzten Monate auch andere Dinge leider Gottes zu tun. Also nicht abseits von Computerbase, sondern auf Computerbase. Aber wir wollen das System letztendlich irgendwann mal auf eine solidere Basis stellen. Nicht nur, dass es da einfacher und hoffentlich vertretbar unflexibler wird, wenn man Ergebnisse meldet, erstens, sondern auch, dass zweitens Auswertungen gefahren werden können. Ja, dass man mal sagen kann, wie sieht es denn aus mit einer 5080 und wie schwankt denn die 5080 und mein Ergebnis
ist
das folgende, kann denn das sein? Also bin ich denn...
Also gerade bei den, gerade bei diesen kostenlosen Benchmarks, die wir ja manchmal haben,
Gut,
also das war das zum Beispiel zu Dune, glaube ich, oder zu Monster Hunter, ne?
Ja.
Wo man dann halt, da hatten wir teilweise über 400 Ergebnisse und dann waren da halt einfach 30, 40, 40, 90 mit dabei. Dass man zumindest die gleiche CPU, die gleiche CPU haben, was natürlich auch gab, dass man sie vielleicht aggregieren kann, aufklappen, einklappen kann. Das sind Features, die man sich vorstellen kann.
Genau, weil 40 gemeldete Ergebnisse mit dem gleichen System sind eigentlich erstmal super, wenn man sie aber alle untereinander einträgt, dann kommt.
Dann sprengen sie das Diagramm und machen es
unnötig. Hat man halt wenig davon, ja. Also, falls wir noch nicht in der Vergangenheit drüber gesprochen haben, grundsätzlich ist da, haben wir das auf dem Schirm und der Wille ist da.
Das ganze System ist Work in
When
Progress,
it's done. Ja, und das soll kein schlechtes Omen sein. Fabian, jetzt lass uns noch mal über die ganzen Valve-Ankündigungen der letzten Woche sprechen. Das ging ja wirklich heiß her, wurde viel diskutiert, auch als wir dann noch mal quasi live über den Artikel von Max gesprochen haben, wo es um die Preise ging. Da gab es dann ja auch noch mal Hinweise. Wir sind auch nicht die Einzigen gewesen, die sowas nachgebaut haben. Und in der Tat, glaube ich, wenn man da ja, so nicht eine wirklich eine Fehlerkorrektur, aber rückblickend auf die letzte Woche, was nicht zur Sprache kam, war, was mir durchaus bewusst war, aber ich dann auch im Eifer unserer Diskussion vergessen hatte, dass Max das System ja hier und da durchaus so ausgelegt hat, dass ich halt auch in Zukunft noch ein bisschen mehr Leistung einbauen könnte. Hat er ab Werk, sage ich mal, nicht getan in den wesentlichen Komponenten, aber zum Beispiel das Netzteil, was er sich ausgewählt hatte, 600 Watt, be quiet, da kam zu Recht dann der Hinweis, da gibt es halt auch andere SFX-Modelle mit deutlich weniger Watt, was für die
Und mit
verbaute,
weniger Marke,
ja,
was günstiger
es
wird,
gibt
ne?
günstigere. Und in der Tat gebe ich da auch den Zuhörern oder Lesern recht, die dann auf beispielsweise den ja von uns in der Vergangenheit auch immer wieder neue Generation getesteten ASRock Desk Mini verwiesen haben. Auch da hat Max sich ja zu geäußert, warum seine Wahl die und die gewesen ist. Aber natürlich, wenn man es dann noch mehr aus der preislichen Perspektive aufgelegt hätte, dann hätte man da ja schon Gehäuse, Mainboard und na, Netzteil und hat er nicht sogar einen Kühler? Nee, Kühler hat er, glaube ich, nicht, aber zumindest Gehäuse, Mainboard und Netzteil, alles sicherlich jetzt nicht in der Retail-Komponentenqualität, aber doch halt funktions- und lauffähig aus einer Hand bekommen und auch nochmal Geld sparen können. Insofern, tendenziell, ich hatte gesagt 7,49, vielleicht fallen sie ja unter 700 €. Aber dann sind wir natürlich auch wieder schnell in dem Gefilde, wo wir letzte Woche trotzdem schon drüber gesprochen haben. Zu günstig darf es auch nicht werden, dann ist es halt ein Büroausstatterrechner. Und keine Linux-Gaming-Konsole für Windows-Spiele mehr.
Vielleicht schützt Linux ja davor. Für die Büros ist es zu viel Aufwand, Windows drauf zu schmeißen.
Ja, aber die IT-Departments machen doch teilweise nichts anderes, oder als Bulk-Rechner zu flashen oder Software drauf zu spielen.
Nee, ich glaube, die Debatte über den Preis, da kann man sich jetzt tausendmal im Kreis drehen, aber im Endeffekt werden wir halt abwarten müssen, was
Ja.
wir auf sowas machen.
Aber ja, man hätte das Ziel noch spitzer, noch ein bisschen günstiger erreichen können, nämlich einfach die Leistung da abzubilden. Max hatte ja, und das kam auf der Tonspur aber hier nicht so deutlich rüber, sich auch zum Ziel gesetzt, dann die Vorteile einer Selbstbauplattform auch nicht völlig außer Acht zu lassen, sondern auch die Möglichkeit zu geben, mit dem, was er in erster Hand dahingestellt hat, dann auch noch einen Schritt höher zu gehen. Also eine stärkere Grafikkarte einzubauen, eine stärkere CPU einzubauen und so weiter und so fort. So, das gesagt, hatten wir einen Aspekt letzte Woche noch nicht thematisiert, der jetzt aber in den Kommentaren zum letzten Podcast aufkam und der mir auch diese Woche witzigerweise an anderer Stelle über den Weg gelaufen ist, nämlich, und das hatten wir kurz angesprochen, das Steam Frame Headset besitzt ja eine Snapdragon-Plattform, also eine ARM-Plattform. Und die ist ja einerseits dazu gedacht, dass man Steam-Spiele vom Windows, Steam Windows oder von der Steam Machine natürlich, drahtlos auf das Headset, VR-Headset streamt, aber sie kann eben auch also selber Spiele wiedergeben. Und dafür müssen diese Spiele natürlich ARM-lauffähig sein. Heute hat Steam auch schon die Steamworks-Bibliothek, so heißt es, oder? Heißt es nicht Steamworks? Ich glaube, veröffentlicht, womit man dann Achievements und so weiter und so fort alles einbauen kann als eine ARM-kompatiblen Version. Aber sie haben eben auch angekündigt, dass sie auf dem Headset FEX nutzen oder ja, FEX. Und das ist ein Kompatibilitätslayer oder ein Wrapper-Übersetzungsplattform, die es ermöglicht, Windows x86-Anwendungen. So, jetzt hat er erstmal mit Windows nichts zu tun.
Ja.
x86-Anwendungen auf ARM auszuführen. Da gibt es auch andere, da gibt es ja dieses Box 64 und Box 32 und so weiter und so fort. Aber Valve wird das, und das ist so ein bisschen wie Proton, das ist ja auch nichts, was sich Valve ausgedacht hat, sondern sie haben sich irgendwann halt damit draufgeschmissen, haben Komponenten wie DXVK, wie Wine und so weiter und so fort für ihre Steam-Proton-Integration halt maßgeblich mit weiterentwickelt und promoted. Und jetzt tun sie mit diesem FEX anscheinend, ich habe mal geguckt, GitHub, wenn ich das richtige Repository gefunden habe, dann gibt es das ja auch schon seit 2013 und ist nicht von Valve. Aber das haben sie sich jetzt genommen. Und mit Proton zusammen wollen sie das auf die Steam Frame-Plattform bringen, um die Übersetzung von Windows-Spielen auf Linux auf ARM, also Windows x86-Spielen auf Linux on ARM möglich zu machen. Ja,
also da passt eigentlich gar nichts mehr. Ne? Also anderes Betriebssystem, andere Plattform und trotzdem soll es laufen, als wäre nichts. Ne? Also der Nutzer, der sollte idealerweise ja gar nichts davon merken, dass er da gerade Software ausführt, die für ein ganz anderes Betriebssystem und für eine ganz andere Systemarchitektur geschrieben wurde.
Ja, es ist halt eine Stufe weiter als die Steam Machine oder das Steam Deck mit Proton, das nur Windows x86 in Linux x86
überführt. Ja, es sind ja, eine Stufe weiter. Es sind zwar zwei parallele Schritte, oder nicht? Also man muss halt einmal das Ganze die Systemcalls halt so rüberziehen, dass Linux sie halt abbekommt, wo sie eigentlich Windows abbekommen sollte, also das übersetzen und dann jetzt halt auch noch hingehen und schauen, dass man das auf CPU-Ebene, also nicht nur die GPU-Ebene, sondern auch die CPU-Ebene entsprechend so übersetzt bekommt, zur Laufzeit idealerweise. Wobei, ich glaube, sie hatten ja gemeint, sie wollen da vorkompilierte Dateien bereithalten für je nach Spiel. Ja. Ne? Aber dass man das so übersetzt bekommt, dass auch eine auch x86-Maschinencode im Grunde genommen umgewandelt wird in ARM-Maschinencode.
Und wie groß ist das jetzt aber? Weil das war ja, glaube ich, der Hinweis in den Kommentaren zum letzten Podcast, so, oh, ich habe ja quasi das Größte aller Dinge, habt ihr ja gar nicht thematisiert, nämlich dieses Fax von Valve. Es ist nicht von Valve, aber Valve schmeißt sich da jetzt halt voll drauf. Und ich habe mich dann auch gefragt, so, wie groß ist es jetzt? Ne? Also die Steam Machine ist ein Linux x86-System. Warum? Weil, da hat man mit Proton und dem Steam Deck und Steam, also mit Steam OS und Proton in Steam für x86 hat man ja mit der über Jahre jetzt für das Steam Deck gepflegten Plattform hat man ja schon alles, dass es darauf läuft und dass die meisten Spiele, außer diese Anti-Cheat-Titel oder dann Spiele, die wirklich Probleme machen, aus anderen Gründen, dass die sofort lauffähig sind. So, und jetzt wird doch Valve nicht bei der Steam Machine sagen, ja, und die nächste Generation ist dann ARM.
Also ich glaube, es gibt doch einfach abseits, also vielleicht bin ich gerade lost, aber abseits von Apple Silicon gibt es doch auch gar keine ARM-Chips mit so viel GPU-Leistung, dass es für einen Gaming-Rechner reichen würde.
Naja gut, jetzt packen sie es aufs, also die nutzen das ja jetzt fürs VR-Headset.
Ja, aber das ist ja ein mobiler Grafik, also das ist ja so ein Snapdragon, okay. Gut, es gibt Snapdragon Elite, ne? Aber ich weiß jetzt gar nicht, ja, okay. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das da die Wahl wäre. Und ich weiß auch gar nicht, wie hoch das skaliert bei der Grafikleistung. Definitiv natürlich nicht so hoch wie Apple Silicon hinten raus, aber also es ist natürlich naheliegend bei so einer Box wie dem Steam, wie der Steam Machine, dass man da auf x86 setzt. Bei dem Headset wiederum und vielleicht auch bei einem zukünftigen Steam Deck kann ja aber tatsächlich dann ARM Snapdragon Chips eine interessante Alternative sein. Erlaubt es natürlich bei dem Headset gerade insbesondere auch, dass man native ARM-Spiele, also Android-VR-Spiele, dass man die problemlos darauf wiedergeben kann, sehr effizient, und man für die nichts übersetzen muss.
Gut, aber dafür brauche ich die Übersetzung dann ja nicht.
Nee, die braucht man dann für die Windows-Spiele. Und da ist dann die Frage, das ist halt aktuell noch so die Unbekannte, wie gut wird es denn funktionieren? Wird es von Anfang an so reibungslos funktionieren, wie man das jetzt schon von Proton gewöhnt ist, also für Windows zu Linux, oder wird es hier vielleicht noch Schluck aufgeben am Anfang? Es ist halt auch nicht, also du hast ja eben schon gesagt, wow, das ist total das große neue Ding. Was mir halt eingefallen ist, das ist ja im Endeffekt das, was Apple mit Rosetta 2 auch gemacht hat, als Apple Silicon rauskam. Denn ich spiele regelmäßig auf meinem Apple Silicon MacBook über Steam-Spiele, die eigentlich für Intel-MacBooks, also auch x86 geschrieben sind. Und die hat niemand irgendwie geupdatet, dass sie, ja klar, die muss es natürlich nativ für macOS geben. Ja. Ne? Also weil diese Stufe, die Wolf die ganze Zeit schon hatte, dass man Windows zu Linux holt, die hat Apple natürlich nicht.
Ja, das ist ja mit diesem Game-Porting-Toolkit, ne? Was aber weiterhin nicht dazu geführt hat. Genau,
die hat Apple nicht für die Endnutzer. Ja. Also ich kann nicht hingehen und reine Windows-Spiele auf dem Mac spielen, aber ich kann Mac-Spiele, die für Apple Silicon nicht optimiert sind, weil sie für x86, für die alten Intel-Macs geschrieben sind, die kann ich problemlos spielen. Das ist flawless, ich merke davon nichts, das läuft alles im Hintergrund. Gut, jetzt hat Rosetta natürlich tiefgreifendere Befugnisse, als das FAX dann wahrscheinlich haben wird. Ich glaube, bei Rosetta wird ja auch, es ist ja nicht nur Just-in-Time, sondern da wird ja wirklich viel schon
Bei der
vorab
Installation und
kompiliert.
sowas, ja.
Ja,
Wobei das, glaube ich, das hast du ja schon
aber
gesagt, das wird dann Steam auf dem Headframe sicherlich auch
das
tun.
ist sehr interessant, wie gut das funktionieren wird. Also ich bin da gespannt.
Aber nochmal zurück zur Frage. Also ist der Zielmarkt dieser Entwicklung jetzt wirklich nur die nativ auf dem Steam-Frame, das ja aber auch in der Lage ist, die PC-VR-Games drahtlos drauf zu streamen? Und aber dann auch möglicherweise ohne diese Übersetzung Android-VR-Games für ARM-Android-Smartphones wiederzugeben. Also macht es Valve jetzt wirklich nur, damit man dann auch noch Windows-VR-Games nativ auf dem Snapdragon-Headset, das ist ja schon eine ganz andere Leistungsstufe als das, was man in jedem Gaming-PC hat, wiedergeben kann? Oder steckt halt doch mehr dahinter? Oder steckt vielleicht noch gar nichts dahinter? Und Valve sagt, ja, wir können das jetzt erstmal nutzen, wir spielen da ein bisschen rum, wir schmeißen uns derzeit halt drauf, wir haben den ersten Use Case. Ob der so ein Use Case ist, werden wir noch sehen. Aber wir gehen einfach in
Ja.
die Richtung, ARM ist die Zukunft, wir fangen jetzt an.
Also das könnte eine Überlegung sein, dass Sie da einfach mal erste Gehversuche sammeln möchten, vielleicht auch mit Blick auf zukünftige Steam Decks, wie gesagt. Kann ich mir vorstellen. Zum anderen wissen wir ja beide, dass das Thema VR nach wie vor nicht so eingeschlagen ist bei den Konsumenten, wie sich das die Hersteller über Jahre erhofft haben.
Ja, außer im Metaverse.
Und da gibt es ja im Endeffekt wirklich diese Zweiteilung, wenn du dir eine VR-Brille kaufst, beziehungsweise sogar eine Dreiteilung, wenn man so möchte, kaufst du dir jetzt PlayStation VR für die PlayStation, gut, geht inzwischen auch am PC, kaufst du dir jetzt eine PC-VR-Brille oder kaufst du dir jetzt so eine
Standalone.
Android-VR-Brille, will ich sagen. Also wenn ich mir so eine Quest kaufe, dann habe ich ein ganz anderes Kompatibilitätsniveau als mit einem PSVR 2. Und falls Valve es dann halt eben hinbekommt, das so ein bisschen zu sammeln, hat man natürlich auf dieser einen VR-Brille, also der Frame, so viel mehr Auswahl. Ne? Also
Ja,
one
du kannst
to
halt
rule them
mehrere
all.
Wege gehen. Ja, also die PlayStation nicht,
Das
aber ja.
könnte dann entsprechend mehr Leute ansprechen, die sich jetzt nicht mehr entscheiden müssen, weil sie beide Welten bekommen, sozusagen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das dann der präferierte Weg sein wird, die Spiele über Übersetzer auf dieser Brille auszuführen. Also, ich meine, es ist keine Virtual Machine oder so. Also,
Ja.
die Effizienz wird schon noch irgendwie gegeben sein. Es geht auch mit Sicherheit einfacher, x86 auf ARM zu übersetzen als andersrum. Aber es wird ja trotzdem auch schon mit Blick auf die Rohleistung, was dieser Chip und dann noch diese Übersetzung, das wird ja kein High-End, also bei weitem nicht, das wird auch kein Mid-End, gut, Mid-End ergibt keinen Sinn. Es wird auch weit unter dem Mittelklasse-Rechner liegen, das hast du ja auch schon gesagt. Also das wird eine Notlösung sein,
Ja, und jetzt hatte ich ja schon gesagt,
befürchte
mir ist
ich.
dieses FEX ja die Tage noch an einem anderen Punkt über den Weg gelaufen. Sagt dir Nvidia DGX Spark etwas mit GB10 SoC? Ja, das ist ja die im. Wann wurde die angekündigt? Zu GTC im März oder auch schon zu CES im Januar? Bin ich mir ganz sicher. Das ist ja dieser kleine AI-Supercomputer, der sich an Entwickler
Ja.
richtet, die aktuell nur die Chance haben, entweder gar nichts zu entwickeln, was irgendwie ein bisschen mehr VRAM braucht und irgendwie praxisrelevant dann in der Cloud ist, oder sich Rechenkapazität in der Cloud kaufen,
Ja.
mieten, sonst was müssen. Das ist ja der GB10-Chip, von dem ja vermutet wird, dass er hätte auch dieses Jahr quasi schon kommen können als Konsumervariante N1 oder N1X, der ja weiter nicht einmal offiziell von Nvidia genannt worden ist. Aber zurück zum GB10, also ein ARM SoC Blackwell G nee, ein ARM CPU Blackwell GPU SoC. Letztendlich so ein Grace Blackwell Ding in kleiner.
Ja.
Und das gibt es ja jetzt seit einem Monat wirklich zu kaufen. Dass Entwickler das kaufen können mit 128 Gigabyte Speicher. Nee, wie viel hat er jetzt nochmal? Oh Gott, jetzt bin ich wieder ins Strauchen gekommen. Also mit jeder Menge VRAM. Und Das ist ja eigentlich nur für Entwickler gedacht, aber witzigerweise hat jetzt Nvidia am Wochenende oder Ende letzter Woche oder Anfang dieser Woche haben sie ja gezeigt, wie man mit Box, aber eben auch FEX, Cyberpunk 2077, die Windows-Version x86 auf dem Linux-Betriebssystem des ARM DGX Spark zum Laufen bekommt. Und ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, ich gucke jetzt auch nicht nach, sonst klimper ich mich hier zu Tode. Aber ja, es geht, es läuft auch, inklusive DLSS 4. Und also FEX ist jetzt schon überall. Nachdem es gefühlt 10 Jahre lang keiner was davon gehört hat, obwohl das schon Ewigkeiten in Entwicklung ist. Und damit meine ich jetzt natürlich nur mich. Aber ich glaube, dir ging es genauso. Ja, wir leben halt beide unterm Stein. Vielleicht um das noch eine Sache anzuhängen, ne, das ist, also ja, man kann jetzt auf dem Ding auch spielen, so richtig verstanden habe ich es auch wieder nicht, warum macht das Nvidia jetzt? Die Maßgabe ist ja ganz klar, das ist eine AI-Entwickler-Box, wo man insbesondere Richtung Inferencing, also nicht AI-Training, sondern AI-Tools entwickeln kann, ohne Speicher, die typischen Desktop-PC-Speicherlimitierungen zu haben oder sich direkt für dann nochmal das doppelte oder dreifache Geld eine RTX Pro 6000 mit 96 GB VRAM zu kaufen. Warum machen sie jetzt da plötzlich dann doch wieder Gaming drauf? Ja, das Gleiche kommt irgendwie ein bisschen abgespeckt, wahrscheinlich Richtung VRAM dann auch oder Richtung Speicher als Consumer-Variante, aber jetzt ist doch wieder so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Klar darf der Entwickler auch im Feierabend darauf zocken, aber ja. Naja, es läuft halt. Manchmal ist Marketing dann halt alles. Ich glaube, es ist einfach ein Nerd-Projekt.
Ja, aber es ist ja generell so interessant, auf wie vielen Fronten, ob das jetzt Apple ist oder Nvidia oder Steam, wir das ja aktuell erleben, wie Windows Gaming auf x86 zugänglich gemacht wird auf anderen Betriebssystemen und anderen Architekturen.
Ja, ja. Ja, das ist schon krass.
Das, und vielversprechend.
Ja, ja, und
gut. Und je nachdem, wie gut das funktioniert, also vielleicht nimmt sich ja auch Apple mal ein Beispiel an dieser ganzen Geschichte. Ich meine, der Sprung von Linux zu macOS ist jetzt nicht so groß, er ist eigentlich sogar kleiner als der von Windows zu einem dieser Betriebssysteme. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie das hinbekämen.
Ja gut, da haben wir ja schon vor 2 Jahren, als ich mich hier durch Kommandozeilen Gameporting Toolkit durchgetankt habe, auf damals noch einem M2 Ultra war es, glaube ich. War das vor 2 Jahren, muss es gewesen sein. Dann haben wir schon gesagt, der eigentliche Weg wäre doch, dass sich Steam mit Apple zusammen Valve sich mit Apple zusammen der Chose annimmt, die das da in Steam reinkloppen, wie so ein Apple Proton, und dann hat sich die Geschichte erledigt.
Vielleicht kloppen sie es einfach irgendwann in Steam rein, ohne dass Apple irgendwas machen muss, weil sie es eh nicht auf dem Schirm haben. Und dann läuft es über Steam plötzlich jedes Windows-Spiel auch auf dem Mac.
Das oder Valve will das jetzt erst recht nicht mehr, wenn sie die Steam-Machine am Horizont haben. Da bist du, sind wir übrigens dran. Wir wollen uns das Ding natürlich auch so schnell es geht angucken. Das entscheiden nicht wir, ob wir dann irgendwann im Q1, Anfang 2026, was war die genaue Formulierung? Ich glaube Anfang 2026, oder?
Anfang 26 hieß es, wollen sie das Ding auf den Markt bringen.
Ja. Sehr gespannt auf Leistung, wobei die ist jetzt ja gar nicht so die große Spannung, denke ich mal. Eigentlich müssen wir uns doch gar nicht testen, Fabian, wir brauchen nur den Preis. Nee, die wollen auch wissen, wie leise es wird und wie es sich tut und wie es aussieht. Und ja, kommen wir noch zur Sonntagsfrage. Ein ganz anderes Thema. Aber wir wollen ja hier auch Abwechslung. Abwechslung ins zumindest auf der Tonspur bringen.
Welche darf es denn sein? Wir haben ja noch 2, die wir nicht besprochen haben.
Komm, dann gucken wir in beide rein. Lass uns in beide reingucken. Die von vorletzter Woche lautete: Sicherung und Backups. Habt ihr schon mal Daten verloren und wie schützt ihr euch? Da kann ich sagen, ich habe ganz, ganz lange keine Daten mehr verloren. Aber ich muss mal, und ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, Anfang dieses Jahrtausends Daten verloren haben, weil ich bin ja Ende der 90er Oberschule dann doch auch mal mit irgendwelchen PowerPoint, sonst was, Hausaufgaben, sowas hat man da ja auch schon ein bisschen gemacht. Das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, Fabian, aber das ging da los. Und da habe ich nichts mehr. Ich glaube, mir ist mal eine HDD kaputt gegangen im Betrieb. Aber ich habe es nicht mehr richtig vor Augen. Und offensichtlich gab es kein Backup oder ich war zu faul, mir die Daten dann wieder irgendwo herzuholen.
Also ich habe ja durchaus in dieser ersten Umfrage zwischen hast du verloren und hast du nicht verloren auch diese Wahl gelassen von wegen, ja, das ist passiert, aber eigentlich war es mir egal. Also quasi fahrlässig in Kauf genommen, weil es eh nicht wichtig ist. Und das haben auch 17% angeklickt.
Ja, ich habe da nicht, ich habe an der Datei nämlich nicht teilgenommen. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich muss übermüdet gewesen sein wahrscheinlich. Aber ja, ich habe das jetzt auch mal angeklickt. Aber wahrscheinlich.
Ja. Aber eine einfache Mehrheit mit 36% hat hier gesagt, es ist mir schon mal passiert. Also ein Drittel der Leser hat es zugegeben. 10% haben gesagt, es ist ihnen sogar schon mehrmals passiert. Mhm. Ebenso gibt es aber auch ungefähr ein Drittel, dem es noch nie passiert ist. Interessanterweise 12% davon, obwohl sie gar kein Backup haben.
Gut, ein Backup triggert es ja auch nicht, oder nicht? Aber ja, also den.
Ja, genau. Also sie haben, ja, also ich meine, man würde die Daten ja nicht verlieren, wenn man den Backup hat.
Das aber das sind dann diejenigen, gesagt, die es in der Vergangenheit schon mal fahrlässig verloren haben, aber es war ihnen egal. Also das sind halt die, denen das einfach noch nicht passiert ist. Aber die werden
und sie haben auch keinen Backup.
Die werden ne? irgendwann Glück fahrlässig gehabt, so. Ihre Daten verlieren, aber es ist ihnen halt einfach egal.
Ja. Und genau so haben auch 12%, 13% gesagt, sie haben zwar ein Backup, aber es ist nicht passiert. Aber wir haben eben auch 8%, die gesagt haben, ja, sie haben schon mal Daten verloren, aber sie hatten ein Backup. Mhm. Also eigentlich doch nicht. Mhm.
Gut, warum haben diejenigen, die Daten verloren haben, Daten verloren? Ich habe das jetzt schon mal gerade angekreuzt, ohne dass ich mich im Gespräch selber wieder daran erinnern muss, dass ich es ja noch nicht gemacht habe. Ich bin der Ansicht, damals war das bei mir wirklich eine gestorbene HDD. Und ja, es war mir nicht so wichtig, dass sich dann irgendein Datenretter aufgesucht hat. Ich glaube, es hat laut geklackt im Betrieb, aber es ist 25 Jahre her plus. Ich meine, mich daran erinnert zu haben. Sagen auch, jetzt nicht unbedingt eine HDD, aber grundsätzlich eine materielle Vermutung, altersbedingter Defekt, sagen 48%. Das war der Grund, warum sie Daten verloren haben. 41% haben gesagt, menschlicher Fehler. Beispielsweise, ich habe es halt einfach gelöscht, aus Versehen, überschrieben oder formatiert. Ich hantiere ja auch immer mal mit Diskpart rum, auch bei den ganzen SSD-Tests.
Ja, das kann gefährlich werden.
Ich habe ein Backup meines SSD-Testsystems und es ist mir noch nie passiert und wird mir wahrscheinlich jetzt direkt nachher oder morgen passieren, aber ich muss da oftmals die Testlaufwerke halt cleanen oder krieg SSDs, die von einem Hersteller kommen, die sogar vielleicht schon mal benutzt wurden, aber gar nicht in Windows erkannt werden, weil ein Detail ist, lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich immer Schiss vor, dass ich das falsche Laufwerk auswähle. Ist es jetzt die 1? Ist es die 0? Ja.
Das ist auch wirklich so ein High-Risk-Unterfangen, wenn man so quasi Operationen am offenen Herzen des Betriebssystems, was man, sonst wird man ja wirklich, die modernen Betriebssysteme geben sich ja Mühe, einen möglichst von allem Kritischen zu abstrahieren, ne? Du hast ja deinen Desktop-Spieler drauf rum, aber gerade in Windows darfst du ja eigentlich nichts machen, was dem System gefährlich wird, da hast du ja gar keine Rechte für, aber was das angeht, ne, da kannst du dir alles zerschießen.
Ja, das gibt schon so ein paar kritische Dinger. 25% sagen noch, ja, Softwarefehler oder Defekt, korruptes Dateisystem, Partition fehlerhaft und so, kann natürlich oftmals ein Hardwarefehler sein, der aber sich ja noch auf der Software-Ebene dann irgendwie auswirkt.
Aber das sind die drei mit Abstand größten Kategorien. Also der Rest, der ist eigentlich fast schon vernachlässigt.
Ja, Ransomware, ne? Virus oder Malware, immerhin auch 4,5%, Verlust 3,5% oder Diebstahl. Ja, oder spannend ist auch 10,2% mechanischer Schadeinwirkung, Gerät fallen gelassen etc.
Naja, so eine Festplatte fallen lassen oder vielleicht noch viel wahrscheinlicher Tablet oder Smartphone fallen lassen oder so.
So, aber es haben ja alle einen Backup, oder?
Naja, ich habe erstmal gefragt, wie sichert ihr denn eure Daten? Und nur lokal ohne Backup, das machen tatsächlich nur 8%. Die größte Kategorie, fast 50%, haben gesagt, naja, die Daten verteilen sich. Manche sind nur lokal gespeichert, manche sind redundant, auf mehreren Endgeräten vielleicht. Aber das ist ja kein systematisches Backup. Mhm. Aber das machen 50%. So. 28% sagen, es ist in der Cloud gespiegelt. Mhm. Also iCloud, OneDrive, Google Drive. Aber halt eben ohne weitere Redundanz. Also das Besondere ist ja auch, wenn man zum Beispiel sagt, ja, man nutzt jetzt OneDrive und dann habe ich die Sachen hier lokal und in der Cloud. Ja, an sich schon. Aber wenn sie auf einem Ort gelöscht werden, dann wird das ja synchronisiert.
Außerdem synchronisiert man nicht unbedingt automatisch. Ich glaube, früher war das so, aber schon seit Jahren hält man ja nicht mehr in der Standardeinstellung alles lokal vor. Nicht zwingend.
Das stimmt, ja, sondern nur auf dem Cloud-Server. Das heißt, man verlässt sich quasi darauf, dass die Cloud-Betreiber das schon
geregelt bekommen. Ja, man kann das auch alles ändern und immer wieder alles runterladen. Und natürlich eine Datei, die ich jetzt erstelle in einem OneDrive-Ordner, die wird dann hochgeladen und ist auch bei mir lokal verfügbar, weil die nicht gelöscht wird, standardmäßig. Aber wenn ich jetzt ein System neu aufsetze und sage, das ist ja alles in der Cloud, ist es in dem Moment ja dann auch, hoffentlich fällt das nicht aus, während ich mein System formatiert habe. Dann habe ich nach der Neuinstallation Einrichtung von OneDrive, habe ich halt einfach mal gar keine Datei bei mir auf dem Rechner. Es sei denn, ich habe nicht manuell eingestellt, dass ich immer alle Dateien auch lokal vorhalten will. Ja, das sind, glaube ich, dann auch so eine menschlichen Fehler, die einem passieren. Ne? Dieses gefühlte Backup, das man dann am Ende leider doch nicht gehabt hat.
Ja. Dann, das war übrigens eine Umfrage mit Multiple Choice, dementsprechend sprengen wir die 100% jetzt schon. 42% sagen, von ausgewählten persönlichen und wichtigen Daten gibt es Backups bzw. eine Versionierung. Und 35% sagen, eigentlich von fast allem, was ich irgendwie digital habe, gibt es ein Backup.
Ja, da würde ich mich auch dazu zählen.
Von allem gibt es ein Backup.
Naja, also jetzt nicht von Systemdateien. Aber ja, okay. Seit meinem Verlust, an dem ich mich nicht dran erinnern kann, bin ich Backup wütig.
Ja. Wie machst du das denn? Das wäre ja die nächste Umfrage jetzt. Ich habe da ja verschiedene Möglichkeiten gegeben. Mhm. Am häufigsten wählen unsere Teilnehmer hier, dass sie Backups regelmäßig erstellen und eine Versionierung haben mit ihrem NAS-System.
Ja, das habe ich nicht.
Und das waren 43% und ebenso 43% sagen, sie spiegeln ihre Daten manuell auf ein externes Laufwerk.
Das mache ich. Ich habe Daten auch in Rechnern gespiegelt und ich nutze die Cloud.
Okay, weil der kleine Haken an dieser Umfrage war, dass da die ersten oder dass da auch Techniken dabei sind, wo man sich wirklich drüber streiten kann, inwiefern das
Backup zählt. Genau, nur in einem Rechner kopieren und dann darüber hinaus die externe SSD noch dran klemmen zu haben und alles direkt in Windfang zu stellen. Oder neben den Hauptwasseranschluss.
Oder nur RAID 1 zu nutzen.
Ja, in einem System. Ist halt kein Backup, ja, da hast du recht. Ja. Ne? Also es sollte auch immer physisch voneinander getrennt sein und so weiter und so fort. Ja, weil es können Dinge passieren, die kann man sich gar nicht ausmalen.
Darauf geht dann die letzte Frage zum Thema ein. Wie rigoros ist denn die Backup-Strategie? Denn der Goldstandard wäre ja theoretisch, ne, man macht vollautomatisiert und regelmäßig macht man Backups auf einem anderen System.
An einem anderen Ort.
Und bestenfalls noch einen Datenträger, den man zu einem anderen Ort mitnimmt oder so. Ne, dass man drei Instanzen hat und eine davon physisch woanders gelagert ist. Aber das machen nur 20% und ich wundere mich ehrlich gesagt schon, dass es so viele sind, weil das wäre mir viel zu schlau.
Ja. Na gut, für einige Daten mache ich das, aber ich habe das jetzt auch nicht angekreuzt, weil es ist halt nicht allumfassend. Wir sind doch alle nur Menschen.
Ja, also ich meine, ich bei mir läuft es wirklich darauf hinaus, dass ich halt sage, naja, ich habe das halt eben in der Cloud. Bei dem Cloud-Anbieter, also in dem Fall ist es iCloud. Und dann sind die Sachen lokal auf meinem Mac und auf meinem Tab und auf meinem Windows-PC eventuell auch noch. Und das muss dann halt irgendwie reichen.
Aber sind sie es, was ich vorhin angesprochen habe?
Ja, also auf dem MacBook ist alles tatsächlich lokal und ich habe auf dem Windows-Rechner.
Aber auf dem MacBook hat man doch immer keinen Speicher.
Ja, es sei denn, man beißt in den sauren Apfel.
Oh Gottes Willen.
Ja. Nein, nicht alles. Also die Daten, Dokumente sind nicht so groß. Die Fotos sind da nicht lokal. Die Fotos, die habe ich auf einer fetten externen SSD.
Und nur da drauf?
Nee. Und in der iCloud.
Achso. Ja, gut.
Und teilweise sind sie ja noch auf meinem PC verteilt. Also es ist ein bisschen chaotisch bei mir. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine wichtigen Daten gibt, die ich nicht mindestens in zwei- oder dreifacher Ausführung habe. Und
im Zweifel irgendwann wiederfinden könntest, irgendwo, wenn du sie wirklich
brauchst. Das ist vielleicht das größere Problem, ja. Also ich muss mich mal irgendwann dazu durchringen, dass ich mir so ein NAS-System aufsetze. Aber das verlagere ich in die Zukunft.
Also, wie hast du denn dann bei der letzten Frage abgestimmt? Habt ihr Mitleid bei einem Datenverlust ohne Backup? Da gab es ja zwei Antwortmöglichkeiten, ne? Nein, wer kein Backup anfällt, verdient kategorisch kein Mitleid, selbst schuld. Nur so lernen die Betroffenen schließlich doch. Und ja, durchaus.
Also, ich habe da,
Mitleid ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich reagiere damit Verständnis. Das Thema ist zu komplex und wird weniger versierten Nutzern schlicht und ergreifend nicht ausreichend vermittelt. Wobei, du bist sehr versiert, Fabian, und ich auch. Missverständnis ist, was tatsächlich ein richtiges Backup ist, sind allgegenwärtig. Eigentlich fehlt ja noch die Option so, naja, ich weiß, ich habe in der Antwort davor nicht das angeklickt, was man eigentlich haben müsste, um am Ende sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, es kann passieren, was ich will. Ich hab's halt
ja, immer. Ja, das ist auch noch ein Aspekt. Ne? Ich habe da jetzt reingepackt und es ist einfach zu kompliziert, aber es wäre auch noch fair zu sagen, ja, ist einfach zu zeitaufwendig. Also, ne, würde dann vielleicht wieder, was wir in der ersten Umfrage hatten, mit in dieses Fahrlässige packen. Ne? Also so wichtig waren die Daten anscheinend nicht, dass man sich die Zeit genommen hat, sie entsprechend zu sichern. Aber ich dachte eigentlich bei der Formulierung, ich habe da ein bisschen hin und her gespielt, ich dachte, boah, wenn ich da sage, kategorisch kein Mitleid, selbst schuld, bla bla, das wird ja niemand anklicken, so böse wird ja niemand sein, aber weil man diesen Spruch halt eben immer mal wieder liest, ne? Ja, also von wegen, irgendwer macht einen Thread auf, ich habe meine Daten verloren.
Ja, ich habe halt das falsche
Und dann kommt irgendein Forist und sagt, ja, kein Backup, kein Mitleid,
ja, ist selber schuld. Dummer auf, ja.
Ja. Und also ich hasse das ja, ich finde das ja unmöglich,
ja.
Aber 32% der Teilnehmer dieser Sonntagsumfrage sehen das genauso und sagen, wer nicht hören will, muss fühlen.
Ja. Aber immerhin fast 68% sagen,
das ist schön.
Schon Mitleid. Also wir nehmen die Sonntagsfrage von vorletzter Woche, ich glaube, das haben auch viele schon zum Anlass genommen. Ich nehme es hier auch nochmal persönlich zum Anlass, du vielleicht auch, sich nochmal über die eigene Backup-Strategie Gedanken zu machen. Ja, kurzfristig etwas Arbeitsansatz kann einem langfristig natürlich eine Menge Arbeit und Sorgen ersparen. Und
insbesondere ja, das Problem,
für die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dateien, die wirklich möglicherweise dann doch auch relevant sind für den weiteren Gang des Lebens, da sollte man sich echt an die paar Punkte, die da essentiell sind, eben immer wieder erinnern. Und auch so eine SSD, ne, wenn du da was drauf spielst und die 5 Jahre in den Schrank legst, sei dir nicht sicher, dass das alles noch so funktioniert.
Ich habe ja tatsächlich noch eine SSD hier im Betrieb. Samsung, weiß ich gar nicht was. Damals halt der Standard 256 GB, war halt ein teuer.
Extern.
Heutzutage kriegst du das. Nee, die ist SATA-SSD. Okay. Die ist aus 2014 oder 15. Mhm. Das Ding läuft noch. Also
ja, aber sie ist immer bei dir im Rechner.
Genau, sie ist immer bei mir im Rechner. Ich nutze sie auch nicht mehr aktiv, weil 256 GB, da passt ja ein Spiel drauf und das war's. Mhm. Aber die ist halt noch da, das ist quasi so das Maskottchen meines PCs jetzt. Mal schauen, wie lange es die noch treibt, denn die ist ja dann inzwischen auch schon über 10 Jahre alt.
Ah, jetzt komme ich noch auf den Punkt, den wir doch direkt am Anfang, jetzt machen wir es noch, bevor wir auf die andere Sonntagsfrage dann zum Schluss noch eingehen. Du musst doch noch was berichten, Stichwort alt. Und ein kleiner Einschub. Du hast doch Windows 10 ohne ESU, weil nicht mit Microsoft-Account eingeloggt und nicht dafür bezahlt. Du kriegst also keine Updates mehr seit Oktober.
Sollte man meinen. Aber ich hatte dann ja schon in dem Podcast berichtet, es gab da noch eins. Und jetzt war es letzte Woche schon wieder soweit. Ich habe meinen PC ausschalten und dann hat er sich beschwert, nee, du kannst mich nicht einfach ausschalten. Ich muss jetzt erstmal ein Update installieren.
Ist es jetzt die große News des Tages? Nein, ihr Zuhörer, die ihr noch Windows 10 habt ohne ESU, auch schon erlebt, aber ja, da ist Microsoft, sieht man, glaube ich, die wissen, die Windows 10 Nutzer, man kann die noch nicht.
Also mir ist es im Grunde genommen egal, ich erwarte jetzt bei Windows 10 nicht mehr, dass da irgendwas an Features kommt, also soll der halt updaten im Hintergrund, es wird schon keine Schadsoftware sein, wenn sie mir da als Update
angeboten wird. Wahrscheinlich.
Aber wie gesagt, das ist einfach nur ein Windows-Rechner, wenn der mir flöten geht, die Partition, also die Systempartition, das ist mir komplett egal. Das nehme ich dann als Anreiz, endlich mich mal darum zu kümmern.
Aber Microsoft wusste, sie können nicht im Oktober 2025 Windows 10 komplett den Stecker ziehen. Sie müssen Unternehmen, aber auch Endnutzern mit ESU was anbieten. Erstmals auch Endnutzern. Und selbst die das nicht angenommen haben, sind immer noch so viele, dass sie sagen, ja, komm los, also wir haben die Updates, machen wir ja sowieso weiterhin für die breite Masse und für die Non-Enterprise-Windows-Varianten.
Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ob das Versehen sind oder ob da noch irgendwas geupdatet wird, was eigentlich schon im Oktober oder im September rauskam, aber mein PC irgendwie, warum auch immer, nie gemacht hat.
Keine Ahnung. Also Hausaufgabe,
aber meldet euch
bitte im Thread hier zu diesem Podcast und schreibt als treue Windows 10 Nutzer ohne ESU-Programm Teilnahme. wie sauer ihr seid, dass euer System noch Updates erfährt. Oder ob ihr verstanden habt, warum euer System noch Updates erfährt. So, und jetzt auf eine kurze letzte Sonntagsfrage zum Abschluss, nämlich die vom letzten Wochenende. Und da ging es darum,
Mobilfunk.
Ja, setzt ihr schon auf eine ESIM und wie teuer sind
wir eigentlich hatten über Daten? Vor zwei Wochen, glaube ich, vor drei Wochen hatten wir die Smartphone-Sonntagsfrage. Mhm. Das war ursprünglich mal, war das eine Frage zu Smartphone und Mobilfunk. Das habe ich ja ausgebaut in zwei separate Sonntagsfragen, um da mehr Fragen reinzukriegen. Entsprechend die davor nur zu Smartphones, jetzt hier die nur zu Mobilfunktarifen. Und eine der Fragen, die mir neu eingefallen ist, war dann halt eben, du hast es schon gesagt, setzt ihr auf eine ESIM? Hat ja an Bedeutung gewonnen, das Thema mit dem dem unfassbar stark abgesetzten, verkauften, nachgefragten iPhone Air. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich überrascht, wie wenig, also oder wie viele Leute noch eine physische SIM nutzen tatsächlich.
Mhm. Ja, ich auch. Obwohl, ich gab neulich bei meiner Tochter das alte Smartphone gegen ein altes, nicht ganz so altes, aber ein altes Smartphone gewechselt. Und da hat sie mir dann ja iOS auch angeboten, dass die physische SIM jetzt in eine eSIM überführt wird. Habe ich dann aber auch erstmal nicht gemacht, weil ich dachte, ich weiß nicht.
Kann eigentlich nur. Kann was schief gehen, ne?
Ja. Ja, also den letzten Kontakt mit einer eSIM hatte ich, als ich zu Computex in Taiwan war. Da war das natürlich auch, super praktisch. Die deutsche SIM einfach im Handy behalten, eine lokale SIM als eSIM ins Handy schmeißen, der einen sagen, beiden sagen, mach kein Roaming, aber du bist jetzt die lokale Data und du bist die nicht lokale Telefon-SIM. Und ich hab noch klassisch kleine Nano.
Ah, okay. Ja, also ich würde am liebsten einfach auch eine eSIM haben. Und dann halt eben, so wie du das jetzt beschrieben hast, zwei SIM-Karten im Ausland, so mache ich das nämlich auch immer. Ich war ja gerade erst
in Asien.
Durch Südostasien und da war es extrem praktisch. Nicht zu diesen, es gibt ja nicht, man kann ja quasi als Tourist keinen Flughafen verlassen, ohne von fünf Ständen angequatscht zu werden, ob man eine SIM-Karte kaufen möchte. Und in den Innenstädten sieht es genauso aus. Aber am bequemsten ist es natürlich, das vorab schon einfach mit einer eSIM zu klären.
Und ja, ist das dann manchmal ein bisschen teurer, wenn du dann über die Plattform gehst, ne, dann sind ja, aber ja, am Ende wirst du überall gelinkt beim
Mobilfunk. In dem Fall war es nicht mal teurer, aber das geht bei meinem iPhone 12 Pro tatsächlich nur, wenn man eine physische und eine eSIM hat, sonst kann man keine zwei SIM-Karten haben. Mhm. Ab der 13er Generation können die auch zwei eSIMs, aber die 12er Generation, die kann nicht zwei eSIMs aktiv haben.
Also musst du doch upgraden.
Definitiv. Oder ich nutze halt einfach hier zu Hause eine klassische SIM-Karte. Das ist der Grund, aus dem ich sie noch nutze, damit ich den eSIM-Slot frei habe für Reisen. Ja. Aber um nochmal zur Umfrage zurückzukommen, tatsächlich 54% sagen, sie haben eine klassische sie haben eine klassische physische SIM-Karte ins Smartphone eingelegt. Keine zwei Karten, keine eSIM, einfach nur eine normale SIM-Karte. Mhm. Ich hätte jetzt eigentlich ja noch rückblickend fragen können, ist es denn auch noch eine Mikro oder eine normale SIM oder ist es schon die Nano? Aber ich vermute mal, es wird überall die Nano sein. Mhm. 5% sagen, sie haben sogar zwei physische SIM-Karten eingelegt, Dual-SIM. Das muss das Smartphone natürlich unterstützen. Es wird mit Sicherheit kein iPhone sein in dem Fall. Ja,
das werden jetzt auch weniger, weil es eben die eSIM gibt. Ja.
Eine einzige eSIM drin, haben 22%. Und das dachte ich, wie gesagt, das werden mehr sein. Ich dachte, das wird quasi der Default sein. Mehrere eSIM-Profile, also mehr als nur ein eSIM, sondern zwei. Man kann ja tatsächlich, ich glaube, bei modernen iPhones 6 oder 8 eSIM-Profile installiert haben. Es können halt nur zwei auf einmal aktiv sein. Aber das machen 6% und die Kombination, die ich eben geschildert habe, eine physische SIM und eine eSIM, das machen 13%.
Mhm. Na gut, und das habe ich jetzt ja auch neulich im Ausland gemacht und werde es auch das nächste Mal wieder im Ausland machen. Oder ich nehme einfach mal meine physische SIM raus, dann wird mich ja auch mein iPhone 15 Pro wahrscheinlich fragen, ob ich die jetzt da mal bitte als eSIM abspeichern will. Oder ich habe das ganze System dahinter noch nicht verstanden. Du bist überrascht, dass es noch nicht so viele mit eSIM only sind bei uns in der Community.
Ja, ja. Auf der anderen Seite, was natürlich immer weiter, also die Umfrage kann ich mir wahrscheinlich für die nächste Sonntagsfrage das letzte Mal rauskramen, wenn es um Mobilfunk geht. 5G. Nutzt du 5G? Ja. Wir hatten angefangen vor gut zwei Jahren mit 40%, die gesagt haben, 5G ja, jetzt sind wir bei 84%.
Ja, da kommt
das dürfte bald Richtung 100 gehen, schätze ich.
Ja, und dann lass uns jetzt doch noch als Letzte machen, wie viel Datenvolumen. Ja, weil das ist doch immer wieder spannend. Da vergleicht man sich doch gerne. Insbesondere dann auch noch gerechnet auf den Preis pro Gigabyte. Den hast du da auch noch ausrechnen lassen, richtig?
Ja, ja.
Ja, also wie viel Datenvolumen haben denn unsere lieben Community-Mitglieder? Ich habe 30 bis 40.
Damit bin ich auch ja schon Bodensatz. 30 bis 39, ja genau, ich habe genau 30 Gigabyte, ich hatte mal, ist quasi regressiv bei mir, ich hatte mal mehr, aber dann habe ich irgendwann mal alle zwei Jahre natürlich den Anbieter gewechselt und dann habe ich diesmal gedacht, komm, probierst du mal aus, wie weit du mit einem 10-Euro-Tarif kommst, der 30 Gigabyte und ich hatte weniger Angst, 30 Gigabyte, das wird schon reichen. Ich hatte mehr Sorge, dass die auf 50 Mbits gedrosselte 5G-Bandbreite mich vielleicht stören wird, aber nö, ist eigentlich komplett egal. Und das ist aber also quasi alles über 20 Gigabyte, ab 20 Gigabyte, das hat ein bisschen gewonnen. Wobei es gemischt ist, ne? Aber auf jeden Fall bergab ging es für alles unter 20 Gigabyte. Aber nichtsdestoweniger stellt 10 bis 20 noch die größte Gruppe mit 18-19%. Und unbegrenzt immerhin 16% mittlerweile.
Ja. Und was sagt es dann über die Kosten aus?
Pro Gigabyte? Das ist halt interessant, weil das ein extrem breites Feld ist. Man kriegt Tarife, da kostet ein Gigabyte 2,50 Euro oder mehr. Das haben auch 2,4% noch angekreuzt. Es gibt aber genauso Tarife, da kostet das Ganze nur ein Zehntel, 25 Cent pro Gigabyte. Das haben 17% angekreuzt. Das ist schon besonders stark. Ich hatte jetzt, wie gesagt, 10 Euro für 30 Gigabyte. Damit bin ich beim nächsten Raster mit dabei. 25 Cent bis 49 Cent. Und das ist auch das, was die meisten angekreuzt haben mit 26%.
Ja, und manche sind aber auch relativ teuer mit dabei. Ne? Gut, ist vielleicht aber auch Prepaid, ja. Dann ist es absolut wieder sehr wenig.
Genau.
Ja, also das geht aus dem Diagramm natürlich dann auch wieder nicht hervor. Ja, wenn ich einen Prepaid-Tarif mit einem Gigabyte habe, dann kostet der mich einfach nichts. Gemessen am Gigabyte ist es vielleicht vergleichsweise teuer. Aber so günstig komme ich dann halt trotzdem nicht aus dem Monat, wenn mir das reicht.
Wenn du eins bisschen nach oben scrollst, da ist ja die Umfrage, wie teuer ist der Tarif monatlich?
Ja.
Und da haben die meisten tatsächlich weniger als 10 Euro angegeben.
Ja.
Und mit jeder Stufe, ne, dann haben wir noch 30%, die sagen 10 bis 20, 16% sagen 20 bis 30, aber das finde ich dann auch schon wieder interessant, weil wir haben ja, wie gesagt, 16%, 19%, die sagen, sie haben einen Tarif mit unbegrenztem Volumen, also oben in der Umfrage waren es 16, hier unten bei der Umfrage nach dem Preis pro Gigabyte haben 19, haben 20 gesagt, also auch wieder eine Diskrepanz, einmal sind es 16, einmal 20, die unbegrenzt unterwegs sind, aber hier in der Umfrage frage ich mich dann, okay, wo sind die denn? Denn diese 16 bis 20%, die sehe ich nicht bei den Optionen, die viel Geld kosten. Also falls jemand einen unbegrenzten Tarif für weniger als 10 Euro empfehlen kann, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja,
die zweite Hausaufgabe für diese Woche. Fabian, damit sind wir am Ende eines doch kunterbunten CB-Funk-Podcasts diese Woche. Ich glaube, ich gehe jetzt mal was essen. Wobei ich sagen muss, ich bin, glaube ich, sprachlich nur gereift. Es ging ja ganz, ganz schlecht los und ist immerhin nicht schlechter geworden über die letzten 80 Minuten, die wir uns hier zusammen unterhalten haben. Hast du dem Podcast oder hast du dem noch was beizupflichten?
Nö, nö. Also was wir jetzt ja nicht getan haben, obwohl du es ja schon vor zwei Wochen mal in den Raum gestellt hast. Ja, eine Kaufberatung für Black Friday, aber wir sind quasi drauf gekommen, ja, was sollen wir groß sagen?
Ja, also wir können es ja jetzt doch noch kurz runterreiten, ganz zum Ende. Mann. Also wer sich jetzt einen neuen PC Richtung Gaming zusammenbasteln will, weil er auch wirklich mit alter Hardware unterwegs ist, der kauft welche Plattform, Fabian?
Was ist die aktuelle Intel-Plattform? Ich hab's vergessen.
RGA 1851.
Genau, die sollte er nicht kaufen.
Ja, weil die ist, ja, warum, wenn er den dann 10 Jahre behalten will, dann.
Nee, es stimmt eigentlich. Also, wenn man sagt, man wechselt nur alle 5 Jahre, dann ist es eigentlich egal. Hauptsache, man wählt was Aktuelles. Mhm. Aber wahrscheinlich dann nicht mehr ARM 4.
Wenn man häufiger außer man wechseln möchte wirklich will, nimmt man aber ARM 5, weil da wahrscheinlich auch mehr drauf passieren will. Man kauft Grafikkarten nicht die, was ihr eigenen?
Unter 12 GB VRAM sollte man vermeiden, ja. Wäre blöd.
Kann
außer
man
auf dem
auch,
Gebrauchtmarkt, billig für unter 200 Euro.
Kann man auch AMD kaufen? Was ist das überhaupt?
Prinzipiell ist das empfehlenswert in der mittleren Preisklasse, ja. Also es ist nach wie vor die absurde Situation, dass ich persönlich mich aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, es gibt eigentlich vier Grafikkarten, die sinnvoll sind
jetzt
zu
alle,
kaufen.
warte, mitschreiben, Stift raus.
Ja, nee, es ist halt absurd, ne? Du fängst halt an, der günstigste Einstieg ist immer noch die olle RTX 3060 12 GB, weil es halt die günstigste 12 GB Grafikkarte ist, die ordentliches Upsampling
Der
bietet.
DLSS4 hat, ne? Ja.
Ja. Dann kommt die 9060 XT 16 GB.
Mit FSR4?
Dann wäre man bei der 9070 XT 16 GB, die halt einfach gewinnt, weil sie mehr Speicher hat als die olle 5070. 9070 genauso, muss man halt schauen, welche von den beiden gerade preislich besser liegt. Ja, und dann kommt noch die 5070 Ti, falls man es wissen möchte.
Mit 16 GB.
Ja, das könnte man natürlich sagen 5080, aber die ist halt einfach nicht besser als die 5070 Ti. Diese 10%, die kann man sich auch daher ziehen, dass man einfach die DLSS-Stufe höher schaltet, fällt kein Mensch auf. Und dann kann man natürlich noch sagen, okay, die 5090, aber da muss man keine Kaufberatung machen. Die kauft man nicht, weil sie gut ist, die kauft man, weil sie die teuerste ist. Also
ja,
die beste.
Mit Abstand die schnellste, aber
ja.
Ja, und weil
also
man
ist, so einfach ist es eigentlich. Ne? Es ist absurd, dass es immer noch so ist, dass wir auf diese olle 3060 zurückgreifen müssen. Wie alt ist das Teil inzwischen? 5 Jahre oder was? Aber
ja, die
so
müsste
halt
dann ja
aus.
Von Anfang 21 sein. Ich vermute ich. Oder kam die nicht sogar erst dann 22? Wenn RTX 3000 Ende 20 kam, kamen doch nicht die 60er mit 12. Kam.
Die ist mit
doch,
12
die kam
gestartet.
Schon 21.
Ja, die olle 8 GB Variante, die nach der niemand gefragt hat, die kam irgendwann später.
So, was muss man noch beraten? Ja, RAM, nicht mehr als man braucht. 32 sind wohl gut, aber da muss man ja jetzt schon auf den Preis gucken.
Ja. Insbesondere, wenn man eine X3D-CPU wählt, dann ist die Geschwindigkeit des RAMs komplett egal. Nimm das günstigste, was geht mit 32 GB.
Ja, es darf also schon 5000er DDR5 sein, aber,
ja,
und auch
aber
6, es, aber also, es muss nicht 8400 sein.
Also nicht hingehen und Geld in den RAM stecken, als mehr als sein muss. Also die 50 Euro, die du in den RAM stecken kannst, die steckst du auf jeden Fall besser an die Grafikkarte.
Oder
das
mehr
gilt generell
RGB.
Immer. Immer wenn ihr euch überlegt, irgendwo eine Komponente, da könnte ich 50 Euro mehr ausgeben. Nee, lasst es bleiben, schieb 50 Euro zur Grafikkarte. Ja, es ist so.
Ja, das gleiche gilt ja auch bei SSDs. Man braucht nicht zwingend eine PCI Express 5.0 SSD. Ich würde eher, also ich würde auch nicht mehr auf 3.0 gehen.
Ich würde 5.0 tatsächlich meiden, weil ich den Stromverbrauch nicht haben
ja, da
will.
Da gibt es jetzt
heiß,
ja auch Modelle, die wirklich genügsamer sind, aber es gibt noch genügsamere Modelle mit PCI Express 4.0, jetzt auch zuletzt veröffentlichte mit nochmal aktualisierten Controllern. Und da hat man dann seine 7,5 GB pro Sekunde sequentielle Zugriffsraten. Und dann guckt halt, da gab es ja auch wieder eine Riesendiskussion im Artikel diese Woche, da hatten wir ja mehr oder weniger direkt QLC mit TLC verglichen, um diese Schreibrate nach dem Cache, der ist ja bei QLC-SSDs jetzt auch nicht mehr bei 60 Megabyte oder nach dem Modus, in diesem SLC-Modus, wo erst alle Zellen nur mit einem Bit beschrieben werden. Das ist ja auch nicht mehr so schlecht, aber da kommt es dann, also wenn ihr viel schreibt und bis aufs letzte Gigabyte auf die SSD, dann achtet halt darauf, ansonsten müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Oh Gott, das jetzt, also jetzt kann man nochmal Kommentare getriggert.
Ja.
Man kann als Gamer dann auch eine QLC-SSD nehmen, solange die Schreibrate dauerhaft höher ist als der Download-Speed Beat auf Steam. Klingt jetzt auch wieder vermessen, ne? Aber wir testen ja seit Jahren auch immer die Schreibraten bis aufs letzte Bit auf der SSD im und außerhalb des SLC-Modus und legen da sehr viel Wert drauf. Aber die Diskussion in den Kommentaren hat mir jetzt da auch nochmal gezeigt, dass wir sind jetzt an einem Punkt, wo es auch jetzt nicht mehr kriegsentscheidend ist und man mit einer coolen CSSD plötzlich wirklich Nese ist, wie ich damals in diesem 1 GB Notebook, wo ich die Steam-Bibliothek vom externen Laufwerk auf die Platte spielen wollte und nach 120 Gigabyte hat es halt nur noch mit 40 MB pro Sekunde funktioniert. Dann will man das Notebook am liebsten aus dem Fenster schmeißen, das war ja nicht meins, war ja nur ein Testgerät, deswegen habe ich es gelassen. und dem Hersteller gesagt, in dem Fall war es ja damals Gigabyte, dass das einfach nicht sein kann an so einem teuren Gerät.
Nee, das sehe ich aber wie du. Prinzipiell kann man halt hingehen, wenn man den Puffer hat, nimmt man sich eine schnelle 1 TB SSD fürs Betriebssystem und den wichtigsten Kram und haut dann halt 4 TB QLC hinten dran für die Steam-Bibliothek.
Solange man da dreistellige Dauertransferraten hat,
ja.
Weil sonst kann man dann doch auch wirklich im Alltag noch immer genervt sein und haltbar ist das mittlerweile dann eben auch, zumindest laut Datenblatt, lang genug. Erst recht auf dem Steam-Laufwerk, was halt einmal, zweimal, dreimal, viermal, vielleicht auch 20 Mal beschrieben wird in seiner Laufzeit.
Ansonsten, ja, wie weit soll man es runterbrechen? Müssen wir anmerken, dass es egal ist, ob Mainboard und Grafikkarte vom gleichen Hersteller kommen?
Ja, schadet nie. Also wir haben ja selbst an uns versierten Nasen heute gesehen, dass das auch mit den Backups noch nicht so ganz bis zum Ende durchdacht gewesen ist.
Also Mainboard im Endeffekt auf Geizhals gehen, die Filter setzen, die man braucht. Basically braucht man WLAN oder Bluetooth im Mainboard. Ja, nein, das wäre wichtig. Ansonsten halt schauen, dass es die CPU unterstützt, sonst wäre schlecht. Und dann kann man eigentlich das Günstigste wählen, was einem angeboten wird. Bei ARM5 wird es eh nicht wirklich günstig, aber ja. Es ist kein Problem, einen älteren Chipsatz zu nehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aktuelle heißt, aber 650 reicht eigentlich aus, oder nicht?
Ja, wir haben ja da mal eine Podcast-Episode zu gemacht. Ich suche mal auf unserer Podcast-Seite nach Chaos. Ich glaube, das war im Titel. Ich finde es dreimal.
Da gab es auch böse Kommentare, ich erinnere mich.
Ja, da es war Episode 113. Da ging es mal um die ARM5-Chipsätze und was sie überhaupt, wenn überhaupt, unterscheidet und worauf man achten sollte. Also ja, im Zweifel kann man sich da immer verkaufen und sollte da noch mal einen Moment drüber nachdenken. Gerade beim Mainboard ist es, glaube ich, einfacher gesagt als getan am Ende. Aber ja, Episode 113, das Chaos bei den ARM5-Chipsätzen erklärt, ist eure Episode, falls ihr da noch mal mehr nachhören wollt. Und ansonsten, Fabian, ist es natürlich immer die Frage, wie sehr Hobby ist der PC? Ne? Also dann kann das auch, also uns jetzt sowieso ohrfeigen für das, was wir jetzt hier einfach mal so rausgeschnoddert haben. Und welche Episode war es mit der Tastatur und Manuel aus der Community? Ja, also allein da kann man so viel Geld versenken, wie andere für das ganze Gaming-Rig am liebsten nur ausgeben würden, aber aktuell leider doch dann mehr ausgeben müssten. Und sonst, jetzt haben wir ja dieses vielleicht abschließend noch so ein Metathema, so die Panik, nie wird wieder irgendwas so günstig, wie es je gewesen ist. Gut, das gilt gesamtwirtschaftlich sowieso für alles. Außer vielleicht Produkte, die wirklich irgendwann mal Luxusgut waren und dann Commodity geworden sind und die dann jetzt erstmal jahrzehntelang vielleicht günstiger sind, als sie irgendwann gewesen sind, aber der PC gehört jetzt nicht dazu.
Naja gut, also wenn wir ja auf 4 Terabyte SSD-Speicher schauen vor 10 Jahren, huiuiuiuiuiui. Ja. Also du bist ja auf die Speicherpreise ab, oder nicht?
Ja, das ist ja aktuell der Tenor in der Community und es erzählen ja auch viele, ich habe mir jetzt noch gekauft bevor und so weiter und
auch. Also ich glaube, wir haben gerade bei uns in der Community ja wenige User, die noch mit 16 GB unterwegs sind. Und ich glaube, also RAM. Und ich glaube, mit 32 GB RAM wird man auch noch ein paar Jahre lang gut zurechtkommen. Hm. Oder denkst du, wir müssen
im Gaming-Kontext?
Ja.
Und natürlich im Office-Umfeld sowieso. Die andere Frage ist immer, inwiefern man halt Video-Cutting, AI, sonst was macht. Da gibt es natürlich Use-Cases, wo man nicht genug RAM im Rechner haben kann. Aber
dann. Und gut, SSD-Speicher, also tatsächlich ist es ja so, man muss die Steam-Bibliothek nicht als Backup auf dem eigenen System haben, tatsächlich. Ja. Ich traue Wolf da durchaus zu, dass sie auch ohne das Backup ihres kompletten Katalogs auf deinem PC zurechtkommen und das Spiel nicht verlieren.
Hängt eigentlich der Steam-Download hinter Cloudflare? Nein, ne? Die waren gestern mal wieder offline und haben es
halt Internet das war das, gemacht. Das war sehr lustig. Ich hatte nämlich auf einer Website eine Fehlermeldung. Da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Dann war ich auf einer anderen Website, hatte auch eine Fehlermeldung. Da hat es schon gedämmert. Ich habe eingegeben Cloudflare down in die Suchmaschine meiner Wahl. Da wurde mir eine Newsmeldung angezeigt, Cloudflare-Störung. Ich klicke drauf, was down. Sehe ich? Cloudflare-Fehlermeldung. Fantastisch.
Ja, fantastisch. Genauso wie diese völlig runtergerotzte PC-Kaufberatung mit Gaming-Fokus.
Aber das war's. Also, ich meine, im Endeffekt, wer natürlich nicht so versiert ist, dass er gar nicht weiß, wie er einen PC zusammenstellt, dem ist an dieser Stelle hier jetzt nicht geholfen. Dem können wir vielleicht nochmal verlinken. Wir haben ja Threads dazu, der ideale Gaming-PC aus der Community, genauso wie die Helferliste für den PC-Zusammenbau.
Ja.
Da haben wir ja Ressourcen, die man in Deutschland wahrscheinlich sonst in der Art kein zweites Mal findet.
Ja, da gibt es Community-Mitglieder, die sagen, wenn du, liebes anderes Community-Mitglied, eine Frage zum PC-Zusammenbau hast, dann kannst du dich bei mir melden. Ich wohne in dieser Region und dann finden wir gegen einen Kaffee, gegen einen Döner oder einfach nur gegen ein paar nette Worte und einen gemeinsamen netten Abend eine Lösung. Zusammen bei dir, bei mir, melde dich, was krass ist.
Ansonsten halt jetzt, warum kam die Idee auf? Naja, zum einen, weil Winter ist, Leute spielen mehr, zum anderen, es steht ja Black Friday bevor. Erfahrungsgemäß gibt es, was Grafikkarten angeht, zum Black Friday nie die besten Angebote des Jahres. Die findet man eigentlich irgendwie Mai, Juni, Juli, wenn jeder draußen ist. Jetzt, wo es in die kalte Jahreszeit geht, sind die Preise da schon wieder so sehr
Ja, und
angestiegen,
dieses
dass
Jahr war
auch
da
Rabatte
sowieso
wahrscheinlich
mau, ne?
nicht,
Also so richtig
ja.
Schnäppchen. Was ich ganz, ach, jetzt, wir kommen heute nicht zu einem Ende. Erstens hat mir vorhin der Main, der bei uns ja diese FPS pro Euro Übersicht monatlich pflegt, gesagt, er wird es
Ja.
diesen Monat mal skippen, weil es gibt hier und da schon mal aktuell ein paar günstigere Modelle, die es dann aber halt auch immer nur für eine Stunde mal verzerren würden. Also da habe ich auch gesagt, ach was, es gibt Grafikkartenangebote zum Black Friday, der ja eigentlich erst nächste Woche Freitag ist, aber ist ja gefühlt schon seit 2 Wochen komplett Irrsinn überall oder eben auch nicht, aber es steht zumindest dran, dass alles quasi
Ja, nee,
kostenlos
vor allem
ist.
das.
Und dann habe ich doch letzte Woche unseren RTX 5000 Bot-Deal-Verfügbarkeitscheck general überholt, indem ich alles rausgeschmissen habe, außer die 5090, weil es ist ja auch alles zu quasi nicht wechselnden Preisen, jetzt sind gerade die Angebote natürlich raus, verfügbar, außer die 5090. Und da gab es doch, ich weiß nicht, hast du das gesehen, letzte Woche eine 5090 auf Amazon. War das Amazon? Der hat sich doch auch gemeldet im Thread für 2060 Euro. Die hat er gekauft und da stand wohl Lieferzeit in einem Monat. Der hält uns mal auf dem Laufenden, ob er sie auch wirklich bekommt. Ich glaube, eine Stunde später hat die dann wieder 2.900 Euro gekostet. Aber er hat sich, glaube ich, bisher nicht gemeldet, dass es ein Preisfehler war und sie ihm gesagt haben, dass er sie nicht kriegen wird. War, glaube ich, die Ventus von MSI, ja, die ein bisschen lauter ist, aber wenn man die in der aktuellen Situation für 2.060 Euro wirklich geliefert bekommt und haben wollte, die 5090, weil man Fabian Enthusiast ist, dann hat man da theoretisch echt ein Schnäppchen gemacht.
Ich möchte an dieser Stelle einfach Daten sprechen lassen. Ich schaue jetzt in die von dir angesprochene
Gedöns.
GPU-Preis-Artikel-Geschichte von Main.
Ach so, das, ja.
Ja, und wenn ich dann nach FPS pro Euro gehe und mir die Grafikkarten anschaue, dann haben wir da ein großes Feld und dann haben wir da einen Ausreißer. Und dieses große Feld, das geht von der RTX 9060 XT, das ist aktuell gut, die sind hier in WQAD, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
In
bietet.
reinen FPS pro Euro ohne alles andere.
Ja gut, sie hat ja aktuelles Upsampling, insofern würde ich das tatsächlich mal gelten lassen. Ich glaube, da würde ich mich dahinter stellen, das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das man aktuell bekommt, was Grafikkarten angeht, beim Neukaufen. Bis runter zu RTX 4070 Super, die natürlich keinen Sinn mehr ergibt, weil sie nicht mehr aktuell ist und schon viel teurer, als sie eigentlich sein müsste. Aber die Differenz von diesen beiden Grafikkarten, wo alle anderen Grafikkarten im Diagramm drin sind, die ist kleiner als der Schritt zur nächstschlechtesten Preis-Leistungs-Situation, was dann auch die schlechteste wäre, was dann die RTX 5090 wäre.
Aber nur da gibt es 32 GB VRAM.
Ja,
So.
ja, ja. Nee, Moment, es gibt doch jetzt neuerdings die RX 9070 XT auch mit 32 GB, die heißt nur anders.
Pro oder so, ne?
Aber also prinzipiell würde ich um 32 GB Grafikkarten für Gaming-Zwecke einen Bogen machen. Das lohnt sich finanziell
So.
nicht.
Und dass du mal von zu viel VRAM auf einer Grafikkarte abfällst, jetzt ist
Nein,
wirklich.
es ist ja nicht zu viel, aber die
Ja, überhaupt
Preispunkte der beiden
nicht.
32 GB Modelle, die wir halt haben, das ist nichts. Also da muss man sich ja nicht hinstellen, das irgendwie empfehlen. Derjenige, der das kauft, der weiß genau, warum er das haben
Der
will.
darf sich das
Und
auch
die
kaufen.
Leute, ja natürlich. Und die Leute, die aber nicht wissen, was sie kaufen sollen, die müssen sich dann nicht irgendwie denken, sie brauchen das oder so. Nein, das braucht keiner.
Ja,
Das
trotzdem,
will man,
ich
aber das braucht
bleibe
keiner. Ja.
am Spielfeldrand und sehe mir an, was unser liebes Community-Mitglied die nächsten Wochen erlebt, der sich eine 5090 von MSI brandneu, keine B-Ware, über Amazon für 2060 Euro gekauft
Also
hat.
ich würde ja behaupten, wer sich schon eine 5090 kauft, der sollte sich dann auch schon zur Matrix durchringen.
Ja, so, und jetzt wird es lächerlich langsam und wir beenden diese Episode von CB Cup. Wir beenden sie, wie sie angefangen hat. Jan stottert sich um
Um die
Hals,
Matrix reden wir vielleicht.
ja, um Kopf und Kragen. Ja, über die Matrix reden wir vielleicht an anderer Stelle. Bis dahin bleibst
Ja.
du gesund, bleibt ihr gesund. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.